Hallo und herzlich willkommen beim Bradshaw Club, eurem Sex and the City Podcast mit Alessa,
Karin
und Judith.
Wir sind drei Frauen in den 30ern und haben damals wie heute Sex and the City geguckt. Im Bradshaw Club reden wir darüber, was wir früher über die Serie gedacht haben und wie wir sie heute sehen. Heute geht es um eine Folge der dritten Staffel, Alles Karma. Und sie fängt eigentlich wunderschön an, nämlich auf dem Tennisplatz. Ich liebe Tennis, spiele gerne Tennis.
Die vorletzte Folge dieser Staffel, Kinder.
What?
Nächste Woche ist Staffelfinale.
Oh, das möchte ich nicht.
Ich irgendwie auch nicht. Die dritte Staffel ist echt eine tolle Staffel.
Ich fühle mich so wohl in der dritten Staffel.
Ich auch. Ich mag die gerne. Da fühlt man alles. Da fühlt man die Höhen, die Tiefen, echte Emotionen. Ja.
Kein Drama.
Wie ist eigentlich hier mit dem, also mit dem, ja, mit dem Podcast, wie es weitergeht? Ich glaube, wir können nicht nochmal so tun, als würden wir aufhören.
Natürlich hören wir auf. Nein.
Gucken wir mal nächste Folge, wie es weitergeht.
Mal, was wird?
Was wird?
Wow. Wir freuen uns.
Ja,
wir freuen uns.
Ich habe jetzt noch mal einen kurzen Einwurf von Are You Charlotte?
Yes.
Sie sind immer noch in der Besprechung von dem Finale von Staffel 1. Immer noch. Es ist immer noch Camilla Luddington zu Gast. Also ich glaube, die haben einfach lange aufgenommen und drei Folgen draus gemacht.
Ist ja auch irgendwie
und sie reden über die Szene, wo Carrie in die Kirche geht. Und
wieder lachen.
Und ja, sie beiden cringen total hart, dass Carrie halt überhaupt dahin geht, ne? Und da meinte die Kristen aber auch so, ey, früher haben wir sowas gemacht. Da haben wir uns da vor ein Haus gesetzt, wo wir wussten, der arbeitet da und haben geguckt, ob der rauskommt und solche Sachen. Also ich glaube, das ist echt in dem Kontext nochmal anders gewesen. Und dann sagt sie aber, dass in dem Moment, wo Big zu seiner Mutter sagt, wo Big zu Carrie sagt, er will seiner Mutter nicht noch eine Freundin vorstellen, dass da Kristen meinte, da hätte Carrie gehen und für immer verschwinden sollen von ihm. Wo ich mir denke, so ja, das stimmt. Also das ist echt so eine dieser ersten richtig großen Cuts, die er gemacht hat. Also er hatte ja schon viele, aber das, als er da die Mutter so nicht richtig vorstellt.
Ja aber es gibt ja so viel irgendwie.
Wir haben die Folge ja ausreichend besprochen. Ich glaube, da haben wir auch unsere Standpunkte klargelegt. Ich glaube, meiner war damals auch schon von wegen, bei mir würde das auch sehr, sehr lange dauern, bis meine Eltern irgendjemanden wirklich kennenlernen, so, und dann, dass ich den Move auch verstehen kann, auf eine Art, so, aber natürlich ist das ein Zeichen von, können wir mal auf die Liste von Alarmsignalen setzen.
Was ich auch noch spannend fand, und zwar hat Camilla gesagt, sie ist der Meinung, dass Carrie noch nicht die große Liebe ihres Lebens hatte. Sie findet, es ist nicht Big und Aiden ist es auch nicht. Darauf hat Kristen dann geantwortet, dass Carrie sagen würde, Big war die große Liebe ihres Lebens. Dann finde ich aber das Spannende, was Camilla dann antwortet, nämlich Carrie weiß einfach noch nicht, wie gut, wie schön eine wirklich tolle Beziehung sein kann.
Das finde ich super interessant.
Ja.
Und ich würde es Stand jetzt als eine, die nicht jede Folge kennt und deswegen nur das Urteil bis jetzt heute sich erlauben kann. Und von den Filmen würde ich es vielleicht sagen, bestätigen. Sie mag sehr glücklich mit Big gewesen sein. Die werden auch eine tolle Ehe geführt haben. Aber dass sie überhaupt sich so hat behandeln lassen und ihn dann trotzdem nachher heiratet. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das ihre Definition von großer Liebe.
Ich wollte gerade sagen, mir fällt das immer auf, wenn ich mich mit Personen unterhalte, was für unterschiedliche Ansichten man von Beziehungen hat und was eine wirklich gute Beziehung ist. So, natürlich gibt es ein paar Eckpfeiler, die würde, glaube ich, jeder unterschreiben, im Sinne von Anschreien und Handgreiflichkeiten ist nicht und respektvoll sollte man miteinander umgehen, so. Aber das ist ja quasi die Basis jeden menschlichen Zusammenseins. So, ja, und ich glaube,
das erwarte ich auch von meinem Busfahrer.
Ja, das erwarte ich von allen Menschen quasi so, aber es ist schon wild, was so in Beziehungen passiert. Egal, und dann finde ich, wird es aber schon sehr individuell, weil ich habe mich letztens erst mit einer Freundin getroffen und sie meinte wieder, dass sie das so spannend findet, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass ich in den Situationen, in denen ich mich befinde, glücklich sein kann. Weil das so weit, weil das so weit weg ist von ihr und dass sie immer denkt, was ich suche. Und ich so, du, ich bin einfach, dabei ist alles, so. Und das fand ich sehr interessant, weil genau umgekehrt denke ich mir, das, was sie gerade lebt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und für sie ist das, was sie hat, die perfekte Beziehung und die schönste Form von Liebe und allem und keine Ahnung was. Und ich gucke mir mein Leben so an und ich weiß, ich meine, ich kenne auch die Sprachnachrichten und überhaupt alle Nachrichten, die ich euch so schicke und ihr kennt das ganze Drama und auf und ab und so. Aber, und das unterschreibe ich auch jedes Mal und das sage ich immer wieder, das ist selbst gewählt. Das ist nichts, wo ich reinrutsche und zufällig gerade wieder lande, sondern das ist ja eine Situation, die ich selber, in der ich bleibe, in der ich bin, in der ich anscheinend sein möchte. So, und dann ist das ganz, ganz schwer, glaube ich, nachzuvollziehen für jemanden, der was ganz anderes lebt. Und deswegen finde ich die Aussage schwierig.
Ich finde die sogar ein bisschen beleidigend. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte, wenn mir eine Freundin so etwas sagt. Also weil das ja, also sie hat es ja dann noch nett eingeordnet, fand ich, oder verständlich eingeordnet. Aber irgendwie auch so, ich weiß nicht, mühübergriffig.
Aber das ist ja jeder. Also das ist ja jeder. Ich würde ja, ich gehe ja auch manchmal zu Menschen und gesagt, du, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wie du glücklich sein kannst. So, also ich sage das vielleicht nicht so deutlich, aber eher immer der, für mich zählt was anderes oder ich bin auf der Suche nach was anderem. Und ich suche nicht das, was du hast und was du als glückliche Beziehung, also ne, das ist schön, dass das für dich so ist und dass das für dich alles ist und da bin ich sehr froh, dass du glücklich bist. Aber ich glaube, ich könnte in deiner Situation nicht glücklich sein. So, und das ist ja sehr, sehr individuell. Und dann finde ich es auch gar nicht schlimm, dass man das manchmal sagt, weil dann kann man sich ja auch wieder erklären und das irgendwie so, ne? Aber es zeigt ja auch einfach, wie unterschiedlich man ist in solchen Sachen. Und deswegen finde ich es auch da nicht so nett, weil natürlich wünscht man sich, also da brauchen wir nicht drüber reden, dass das Big besser mit ihr umgegangen wäre und so weiter. Alles bliblablub. Aber dann zu sagen, dass sie deswegen ihre große Liebe nicht hatte, wenn das für sie große Liebe ist, dann ist das so.
Ja, das ist ja genau das, was sie sagt. Ne? Carrie würde sagen, das ist die große Liebe. Und ich glaube auch, also später, wie die Ehe dann ist, es wird auf jeden Fall nicht mehr gezeigt irgendwie, aber da kommen wir ja irgendwann hin. Ne? Das sieht ja auch schon irgendwie nach einer irgendwie laufenden Beziehung aus und so. Und so viel Einblick kriegen wir einfach nicht. Aber ich verstehe so ein bisschen, was sie meint, die Camilla. Also wer weiß, wie es bei And Just Like That weitergeht.
Ja.
Mal schauen.
Ja, obwohl ich bei ihr auch nicht so ganz zustimme, dass Aiden nicht die große Liebe sein soll, aber ich habe auch einfach ein Herz für Aiden.
Ich habe auch ein Herz für Aiden, also von daher.
Also nach der ersten Folge And Just Like That habe ich noch weniger Herz für Aiden, aber das werden wir dann in fünf Jahren besprechen.
Die war einfach auch cringe durch und durch, fand ich so.
Ja, das
ist leider nicht cringe, ich fand die ganz schlimm.
Es liegt nicht an Aiden, es liegt an And Just Like That.
Nee, es liegt an Aiden. So, und wer jetzt vorskippen möchte, müsste jetzt 4 Jahre ungefähr warten, dann werden wir genau über diese Szene sprechen.
Dann wären wir genau so da, wo wir sein wollten jetzt. Na,
ich glaube, 4 Jahre brauchen wir gar nicht mehr, oder? Wir haben ungefähr 1 Jahr für 3 Staffeln, dann noch 1 Jahr für die letzten 3. Dann die Filme, da sind wir schon bei In Just Like That.
Sag das nicht, dann sind wir ja schon durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also in einem Jahr können wir uns ungefähr sprechen, dann geht es um In Just Like That.
Dann unterhalten,
dann unterhalten wir uns darüber. Ja, finde ich gut.
Ja, okay. Ja. Aber jetzt erstmal, das ist ja jetzt ganz weit in die Zukunft, wir sind ja jetzt erstmal noch bei Folge 17 von Staffel 3, Alles Karma. Und ich würde mal einen kurzen Überblick geben, dann sind wir ja in die Folge starten. In dieser Folge ist Charlotte mit den McDougals auf dem Land. Carrie wird ausgeraubt. Samantha bekommt Anrufe für einen Sam Jones. Miranda datet den Ermittler in Carries Überfall. Charlotte knutscht den Gärtner und Carrie trifft Natascha und macht sich über ihre karmische Schuld Gedanken.
Oh, ich habe so viel zu erzählen.
Ich mag die Folge, ich mag sie gerne.
Da sind viele Sachen drin.
Also, ja. Erstmal finde ich es total lustig, wie wir einsteigen mit diesem Tennisplatzbild, wo dann Trey und sein Bruder Tennis spielen und dann Treys Mutter, Charlotte und die Frau von Treys Bruder zusammensitzen.
Oder ist das nicht seine Schwester?
Ist das seine Schwester?
Ich hätte gedacht, dass die Frau seines Bruders.
Ich dachte,
das
ist die
Bruders.
Schwägerin, genau.
Ja, ja, ja.
Und die sitzen dann da zusammen und es ist wirklich so ein bisschen ein Wimbledon-Verschnitt. Also weil die ja dann auch so gepflegt am Rand sitzen und da irgendwas trinken und unter diesem Sonnenschirm und die Herren sind beide in weiß und dann sagt ja auch die Schwägerin, oh, die Mädels möchten auch mal gerne spielen und dann wird ja Charlotte quasi so ein bisschen also so ausgeladen von diesem Tennisspiel, weil sie ja, sie trägt kein Weiß. Und eigentlich gilt das halt nur für Wimbledon. Da musst du Weiß tragen. Aber das habe ich ansonsten noch nie gehört, dass du halt irgendwo Weiß tragen musst.
Ich glaube, das ist bei diesen Reichen Leuten einfach. Ich habe das noch nie irgendwo gehört.
Bei Wimbledon ist das tatsächlich so.
Aber wir befinden uns, also einfach, um mal das klar zu machen, wir sind bei den McDougals auf dem Landsitz und es ist genau so, wie man sich das vorstellt. Alle in ihren weißen, schicken Sachen, die Frauen mit Cocktail in der Hand oder einem kleinen Gläschen von irgendwas, die Männer auf dem Tennisplatz schwitzen, alles überall ist riesiger Garten, riesiger Pavillon, alle sind zurecht gemacht, als gäbe es kein Morgen mehr. Also es ist wirklich... Ich finde es ganz schlimm, weil ich überhaupt nicht wüsste, wie ich mich in so einer Situation verhalten soll. Ich glaube, ich wäre richtig aufgeschmissen. So. Ich kann schlecht in sowas, glaube ich, agieren, wenn es so ganz, ganz fein wird, aber auf eine Art auch nur fein gespielt. So.
Genau, das wollte ich gerade sagen, weil an sich an so einem Ort außerhalb der Stadt, in so einem tollen Haus mit Tennisplatz, da wäre ich gerne. Aber das ist alles so affektiert, dass da würde ich mich einfach nur unwohl fühlen. Und wir kriegen auch noch einen zweiten Hinweis, nämlich die Hochzeit ist jetzt 2 Monate her. Also wir wissen jetzt dieses Ganze von Hochzeit, dann war ja Hochzeitsreise auf den Bermudas und dann kamen ja die Versuche mit dem Sex. Das sind nur 8 Wochen alles zusammen gewesen. Und anscheinend, das erfahren wir, wollte Trey nicht mehr wirklich weiter versuchen mit dem Sex. Also sie hatten ja zwar jetzt Sex am Ende der letzten Folge, aber das war wohl auch wieder nur eine Ausnahme. Und Charlotte ist weiterhin frustriert. Und weil sie ja dann eben nicht mitspielen darf, geht sie, glaube ich, will sich umziehen, geht dann da durch diesen Garten von diesem riesigen Anwesen und sieht dann da den Gärtner, der nur in Hose und ohne Oberteil da irgendwie da den Busch am Umgraben ist. Und das hat ja so krasse Desperate Housewives Vibes, oder? Wie er da mit schwitzender Brust, mit der Schaufel und ja.
Erstens Desperate Housewives, aber auch jeder Schundroman, das ist jetzt auch sehr abwertend, jeder, wie heißen die denn? Diese komischen Heftchen,
Groschenromane,
die lagen früher noch bei meiner Oma rum, wo dann so ein Typ mit so langen Haaren und so viel Muskeln und dann hat er immer so eine barbusige Frau im Arm und dann heißt das Sturmhöhe der Lust oder sowas. Und dann, und genauso Gärtner der Leidenschaft und dann, also genauso sieht das aus und genauso sieht dieser Typ aus und genauso sieht diese Szene aus. Wie wirklich aus so einem Groschenroman rausgeschrieben.
Dann steht er natürlich inmitten von roten Rosen natürlich.
Ja, und das ist, also mehr Klischee geht gar nicht.
Und das Bild ist auch schon wieder so milchig. Also es ist gar nicht so scharf, sondern das ist so an den Rändern verschwommen. Die Sonne scheint noch so ins Gesicht und er bewegt sich auch irgendwie so halb in Zeitlupe und wischt sich noch den Schweiß von der Stirn. Und Charlotte steht da so und guckt ihn so an. Und irgendwie im Hintergrund ist auch fast so ein Gesang irgendwie, so eine Musik. Das klingt alles wie im Traum.
Ja. Aber ohne Witz, könntest du mir nackt auf den Bauch binden, passiert gar nichts. Kannst du
den
wirklich,
Mann?
Ist es,
nee, ich finde den gut.
Ah doch, ich würde den.
Ich hab's nicht so mit Muskeln. Irgendwie schrecken mich Muskeln auf eine Art ab.
Ich finde auch Muskeln jetzt nicht das Beste, aber ich finde, der hat einen schönen athletischen. Das ist einfach diese Körper, die so athletisch sind. Ich mag ja auch so von Kletterern die Körper gern. Die sind muskulös, aber schmal. Oder Turner auch.
Oh, aber so Boulder-Leute, nee. Ich bin richtig auf Anti hier, merke ich gerade. Aber nee, ja,
das
ich
ist
weiß
in
nicht.
Ordnung.
Nee, weil ich glaube, weil mich Körper noch nie interessiert haben. So Körper ist mir so egal. So, das ist deswegen finde ich das so. Für mich ist Körper wirklich das Unwichtigste an der Person. Also nicht das Allerunwichtigste. So schon gut, wenn so ein Körper da ist. Aber aber ich glaube, weil es auch zu viel Klischee ist. So, das ist so diese
natürlich, das Bild ist hier ja total überzeichnet.
Die man denkt, dass so Frauen haben, so die wollen ja mit dem Gärtner schlafen und so die feine Dame, die will mit dem Gärtner eine kleine Situation haben, da kriege ich gleich Gänsehaut.
Das ist ja auch damals diese Cola Light Werbung, die es gab. Kennt ihr die noch von diesem Typen, der den Cola Light Kasten bringt und der auch schwitzt und dann ist er doch auch oben rum nackt oder so, ne, und bringt dann diese
Tropfen
in Cola Light
und geht dann nicht so ein Tropfen von der kalten Flasche noch auf seinen Oberkörper, irgendwie so ist das doch
das
gezeichnet.
Das ist ja genau das gleiche Bild.
Ja,
genau. Und
lässt mich so kalt.
Und gucken sich das an.
Ja. Ich würde lieber die Cola nehmen dann in dem. Ja, aber wirklich, Judith, es ist wieder so ein Bild, wie du immer sagst, wie Männer denken, dass Frauen denken, dass du ein Sixpack brauchst, wo so ein Cola-Tropfen runterfließt. Ich denke, nein. Mm-mm. Ich fände es viel schöner, wenn er ein Buch in der Hand hätte oder so. Eine kleine Brille oder so, eine Brille, und dann hat er so ein Buch in der Hand und dann guckt er so ein bisschen verschmitzt aus der Ecke. Ja. So, das finde ich sexy. Aber nicht oberkörperfrei mit Cola
auf
dem Nacken.
Also unabhängig auch von seinem Job da als Gärtner, ich finde, der sieht einfach süß aus, ne? Der
hat auch natürlich, ja, der ist süß, aber es ist hübscher Mann. Also für mich ist zu viel Klischee einfach. Das ist so.
Ja. Es ist natürlich überspitzt.
Ja,
aber ich finde es auch
witzig,
in der nächsten Szene ist Charlotte dann essen mit den Ladies und erzählt dann auch von dem und kommt so ins Schwärmen und so, oh, und er hat so gut gerochen und die Rosen und seine Brust und er war voller Schweiß und die anderen gucken so ein bisschen so, was geht, Charlotte?
Was geht? Und vor allen Dingen, ganz vieles passte auch schon wieder nicht zusammen. Er hat so gut gerochen, wie nah war die denn an dem dran? Ich dachte,
ja,
die ist einfach
schon,
nur
wenn
an
du
ihm
da
vorbeigegangen.
So am Weg vorbeigehst und der ist dann nur so anderthalb Meter.
Der hat gedünstet.
Ja.
Na gut.
Ich glaube, es war auch der Geruch. Ich glaube, die wollte das dann auch riechen. Ich glaube, wenn du wirklich auf Entzug bist, dann riechst du auch ganz viel so.
Ja, das
und
ja,
dann
das
meinte sie auch mit Erde und irgendwas Saurem. Und dann meinte ja Karen nur so Pferdeäpfel. Das war so. Das fand ich irgendwie gut, aber man merkt so richtig, wie Charlotte da schon richtig in diesem Film ist und alle anderen. Und Samantha ist voll dabei, die nickt die ganze Zeit so, erzähl weiter. Und Miranda und Carrie sind so, was geht bei Charlotte? Aber ich finde es schön, die essen Sushi. Da hatte ich irgendwie auf einmal auch Bock auf Sushi, wollte auch Sushi essen.
Ja, ich finde das irgendwie cool, weil Charlotte ist halt wirklich so, die will einfach nur Sex und es ist irgendwie ja so aufs Unterste runter reduziert, dass sie einfach da diesen hotten Typen sieht und dann einfach nur darüber nachdenkt. Und dann passiert ja auch noch, also Miranda sagt, guck nicht hoch, guck auf keinen Fall hoch. Und natürlich guckt Carrie dann in dem Moment irgendwie hoch und
ja,
Natascha
natürlich.
Kommt halt rein, während die da essen. Und
mit einer Freundin,
es ist halt
wohlgemerkt.
Irgendwie, genau, und es ist auch irgendwie so diese, man hat richtig dieses, krass, sie ist jetzt da, so man, es gab keinen Hinweis darauf und dann Natascha dreht sich dann zu ihrer Freundin und sagt ihr anscheinend so, da vorne sitzt die Affäre mit meinem Mann hatte und dann guckt die Freundin noch so rüber und guckt so finster dahin und Carrie sitzt da so richtig erschrocken und das verstehe ich auch so, da bist du ja so geschockt, oder? Und fühlt sich auch richtig schlecht.
Ja, ja.
Ja, und Sam sagt dann so, ach, who does she think she is? Und Carrie sagt dann so, ja, Big's wife. Also sie ist halt schon so, ja, kacke.
Ja, und da finde ich auch irgendwie, Sam hat da irgendwie nicht so ganz zu Ende gedacht. Irgendwie, sie ist da so im Schutzmechanismus ihren Freundinnen gegenüber, dass sie irgendwie komplett außer Acht lässt, dass Natascha natürlich so gucken kann bei dem, was passiert ist. So, dass das lässt sie außer Acht.
Ich glaube, weil ich mag auch diese Formulierung nicht so gern, aber ich glaube, weil Samantha so wirklich so eine Art Girls Girl ist. So, wenn jemand blöd zu ihrer Freundin ist, dann springt sie für sie in die Presche. So. Und
ja,
jetzt wird
sie
blöd angeguckt. Ich weiß, ich rede das
Girls
nicht
Girl
gut.
Wäre
ich
ja auch vielleicht auch dann für Natascha, weil Natascha ist auch ein Girl, weißt du? So, also ja.
Ja, aber sie ist für ihre Freundin und ist eher, ich glaube, ihre Denke wäre so gegen den Mann eher, so wenn der die Affäre hat, warum guckt sie dich jetzt doof an? So. Aber ich kann das verstehen und dachte auch im ersten Moment so, also total verständlich, wie Natascha da reagiert. Also warum soll sie da jetzt auch sich doch dann damit hinsetzen?
Ja.
Und dann, also das ist ja auch totaler Quatsch, das ist ja totaler Käse. Und dass die jetzt nicht begeistert guckt, wenn sie Carrie sieht, also das ist ja nur auch einfach klar, so für jeden. Aber ich verstehe auch, also Carrie ist ja dann total fertig. Ich glaube, sie
wurde
ja
dann
damit konfrontiert so und ich kann das auch absolut verstehen. Und gleichzeitig war ich so ein bisschen krass, wie sie das jetzt auf sich bezieht. Also es war so ein bisschen, wo ich dachte, also man kann das doch verstehen. Also ich habe nicht verstanden, wie sie so überrascht sein kann, wie Natascha reagiert.
Ja,
das ist doch total klar.
Ich habe das Gefühl, es ging gar nicht darum, dass sie überrascht ist, dass Natascha so agiert, sondern sie ist einfach überfordert mit dieser Konfrontation, weil ne, sie bewegen sich ja alle durch die Stadt, treffen sich nie und natürlich ist das passiert, aber so und jetzt auf einmal steht sie da und es ist wieder klar, das ist passiert, ich hatte diese Affäre, das ist die betrogene Ex-Frau. Ich habe das Gefühl, das ist das eher, dass sie so, dadurch, dass sie jetzt, musste sich damit auseinandersetzen und das ist, glaube ich, das, was sie so mitnimmt und wo sie dann auch sagt, so, oh Gott, ich fühle mich so schlecht.
Ja, und jetzt ist halt auf einmal alles wieder da, ne? Also alles, was sie ja super hinter sich lassen konnte in den letzten Wochen, kommt jetzt auf einmal wie so ein Schlag ins Gesicht wieder zurück.
Ja.
Bin aber trotzdem bei dir, Karin. Also es ist, eine schwierige
Situation. Ja, nee, ich verstehe das. Also auch, dass sie also einfach sich schlecht fühlt und da sie, die steht halt jetzt da im Raum und das ganze schlechte Gewissen kommt wieder zurück und so. Das ja, kann ja, ich voll verstehen.
Was ist das auch für ein Riesenzufall, dass die ausgerechnet in einer Stadt wie New York City zur selben Zeit in denselben Laden laufen? Also das ist schon ein Riesenzufall.
Total. So, nee,
als hätte das jemand geschrieben.
Als hätte das jemand geschrieben, Mensch.
Nein, ich will das auch gar nicht, also ich will das auch gar nicht absprechen. Ich fand so in der Situation so ein bisschen so, ja, jetzt, also sie hat es einfach sehr geowned. Ich glaube, ich würde in der Situation einfach ruhig sein. Und einfach sagen, boah, scheiße. So, und nicht dieses, oh mein Gott, wie konnte, und sie ist so ein bisschen drüber, aber wir müssen uns da jetzt auch nicht drauf aufhängen, das ist nicht so wichtig.
Ich fühle es irgendwie so, dass so, wenn ich Scheiße gebaut habe und dann werde ich damit wieder konfrontiert und dann so, oh Gott, ich fühle es irgendwie.
Ich mag halt nur nicht, wie sie nachher damit umgeht, aber da kommen wir auch jetzt noch nicht zu, weil das passiert noch so viel in der Zeit.
Ja. Jetzt geht sie erstmal um die Ecke.
Ja, genau. Um die Ecke.
Und das klingt, sie geht
nicht auf Klo, sondern sie geht wirklich aus dem Laden raus und möchte, weiß ich gar nicht, wohin sie will, ob sie nach Hause
will
oder
shoppen.
So, aber auf jeden Fall shoppen gehen. Auf jeden Fall biegt sie in eine Art Straße oder Gasse ein, wo vielen schon immer gesagt wird, geh da, wenn es dunkel ist, nicht rein, finde ich irgendwie. Weil die ganzen Geschäfte und die Hauptstraße lässt sie hinter sich, aber es ist halt taghell, ne? Und deswegen macht sie sich keine Gedanken und biegt halt um die Ecke und steht auf einmal einem Mann gegenüber, der sie, glaube ich, auch anspricht oder sie spricht ihn an.
Ja, sie spricht ihn an, will wissen, wo der Weg ist.
Ja,
sie
genau.
Sie will irgendwie wissen, wo der Weg ist, weil sie sich irgendwie verlaufen hat. Und in dem Moment zieht der Typ eine Waffe, also so eine Pistole, und will ihre Handtasche. Und
krass,
da
einfach.
War ich wirklich in dieser Situation, wo ich dachte, krank, ich würde überhaupt nicht reagieren wie sie. Weil sie fängt an zu diskutieren, von wegen, das passiert doch jetzt hier nicht. Hä? Nein, bitte nicht. Und nicht meine Handtasche und nicht dies und nein und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wäre sofort so, hier, nehmen Sie mein Leben. Also nicht mein Leben, aber nehmen Sie alles. Nehmen Sie doch einfach und gehen Sie. Aber nicht dieses, sie fängt ja an so rumzudiskutieren. Jetzt wird natürlich noch ein kleiner Witz eingebaut, weil er will auch ihre Schuhe. Und so im Sinne von, es wird nicht mehr nur die Handtasche geklaut, sondern die Gangster wissen jetzt auch schon, was Schuhe wert sind. Und sie fängt an, auch darüber zu diskutieren. Und je nachdem, ich habe ein bisschen bezweifelt, ob diese Waffe echt ist, aber egal. Aber in dem Moment möchte ich das gar nicht in Frage stellen.
Ich würde niemals diskutieren. Oh mein Gott.
Ich würde niemals diskutieren. Ich würde einfach niemals diskutieren. Ich würde einfach sagen, hier, nehmen Sie alles, nehmen Sie, aber gehen Sie bitte und lassen Sie mich in Ruhe. Und sie diskutiert die ganze Zeit und ich war so, oh mein Gott, der hat eine Waffe, so. Und genau, dann steht sie am Ende ohne Schuhe da. Und rennt dann los und es scheint aber auch niemanden zu interessieren.
Ich war übrigens mal in dieser Straße.
In dieser Straße?
In der Straße war ich mal, die ist ganz kurz nur. Die sieht ja so lang aus, als wäre da jemand, aber die ist super kurz.
War es genau diese Straße?
Ja.
Okay, das ist witzig.
Ich bin dahin, weil das da geschossen wurde. Also, ja.
Interessant. Naja, auf jeden Fall rennt sie dann ohne Schuhe los in den nächsten Laden und es scheint auch irgendwie keinen zu interessieren, weil sie sagt, ich wurde ausgeraubt. Niemand interessiert, sie geht in den Laden, macht die Tür auf, ist drin, ich wurde ausgeraubt. Die gucken kurz hoch, also es ist so ein Nagelstudio und dann arbeiten die einfach weiter. Und es ist so dieses, ja anscheinend ist das irgendwie normal, dass man überfallen wird in New York. Und in der nächsten Szene ist dann aber schon die Polizei da. Und er befragt sie, was denn so passiert ist und was gestohlen wurde und so weiter. Und dann kommt auch Miranda dazu, weil, ja, also anscheinend hat Carrie auch Miranda angerufen. Und dann passiert aber gleich was, denn nämlich der Polizist und Miranda finden sie richtig gut. Also so ab Sekunde 1 entsteht da ein kleiner Flirt. Das fand ich irgendwie lustig, weil Carrie ist dann voll außen vor.
Ja, der flirtet total mit ihr, ne?
Ja, und Carrie ist einfach total außen vor. Sie noch so, oh Gott, meine Schuhe und irgendwie Dinge und redet, aber keiner hört ihr mehr zu. Miranda und der Polizist sind da einfach schon voll in ihrer eigenen Welt. Und Miranda schiebt ihr nur so eine Tüte mit so Wechselschuhen zu. Und Carrie guckt diese Schuhe an, so, nein, das trage ich nicht. Das fand ich auch so witzig. Und ich dachte, ja, irgendwie fühle ich, aber Ja.
Ich finde es trotzdem super nett, dass Miranda einfach also so schnell auch da ist und dann überhaupt auch Wechselschuhe mitnimmt. Da denke ich mir ja wieder, komm schon, Carrie. Also Miranda ist jetzt da für dich, hat dir Schuhe mitgebracht. Du kannst dir zu Hause gleich andere anziehen, aber jetzt zieh sie an irgendwie. Aber ich finde auch die Tension zwischen Miranda und dem Polizisten, die ist direkt so krass spürbar, oder? Also seit dem ersten Blickkontakt finde ich irgendwie, das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
Er ist ja auch schon voll der süße ja, Typ. Absolut. Er ist ja irgendwie der Ermittler. Also ich glaube, er ist nicht einfach so ein Streifenpolizist, sondern er ist Ermittler dann quasi in diesem Fall und schreibt ja da die Sachen auf und dann machen sie auch irgendwie so einen Rechtsanwalt-Witz und so.
Ja.
Und ja, Miranda ist da sofort hat sie die Antenne an.
Ich finde die richtig süß zusammen, weil die auch irgendwie so einen kleinen Schlagabtausch haben und die sind aber beide so ein bisschen schüchtern auf eine Art, kommen die mir vor, auch so ein bisschen, ne? Aber ich fand die so süß einfach zu zweit und mochte den Vibe sofort zwischen den beiden und wird dann relativ schnell klar, dass sie sich verabreden. Und ich habe aber ein bisschen verstanden auch, warum Carrie, also erstens wollte Carrie die Schuhe nicht anziehen, weil sie sie nicht so schön fand. Und dann stand sie aber den Schuhen und das sind anscheinend ja die Schuhe von Miranda. Und sie waren ja einfach auch zu groß. Also sie ist dann in diesen riesigen Schuhen, trippelt sie dann Miranda hinterher, als sie dann gehen. Und dann dachte ich, das sieht ein bisschen albern aus auch.
Ja gut, aber ich meine, in so einer krassen Situation, also ich wüsste gar nicht, wie ich drauf wäre, wenn ich gerade einen bewaffneten Raubüberfall am eigenen Leib miterlebt habe. Ich glaube auch, ich wäre da irgendwie...
Ohne Schuhe vor allem, du bist dann da ohne Schuhe, das
ohne
ist ja
Schuhe,
schon
ohne Tasche, voll. Ich würde nur heulen, wirklich, ich würde heulen, weil dann müsste ich ja, ich hätte da sofort, scheiße, musst du die Bank anrufen, musst alle Karten sperren lassen, was das für ein Geld kostet, dann neuen Ausweis, so ich würde mir am liebsten einfach dann da auf dem Boden liegen, zusammenrollen und heulen.
Ich würde nachts vor allen Dingen, mich würde das, glaube ich, richtig einholen, diese Erfahrung mit einer Schusswaffe, die auf dich gerichtet ist. Ich glaube, das würde mich verfolgen, Ewigkeiten.
Und auch das Wissen, dass der weiß, wo ich wohne, weil da sind ja dann auch meine Sachen, also über meine Adressen, der hat alles, der hat meine gesamte Identität, dieser Mensch.
Ja.
Das ist voll
Ich verstehe
gruselig.
Sogar so ein bisschen diesen ersten Impuls, den sie hatte, von wegen so, ernsthaft überfällst du mich jetzt hier? Also ich verstehe das irgendwie so ein bisschen, dieses, dass man nicht richtig glaubt, was passiert das jetzt hier wirklich?
Ja, ich glaube, ich würde eher beschwichtigen. Ich glaube, ich würde eher versuchen zu sagen, okay, wir beruhigen uns jetzt alle mal ganz kurz. Irgendwie, es gibt bestimmt noch einen anderen Weg. So glaube ich, würde ich versuchen zu reagieren, weil es ist ja so unglaublich du auch bist, es ist ja so, wie es gerade ist.
Ja, also ich glaube, ich würde gucken, ob hier irgendwer ist, der helfen kann und dann ist da halt niemand und dann würde ich wahrscheinlich einfach meinen Scheiß rausrücken.
Ja, genau, aber Judith, jetzt wo du es sagst, ich glaube, ich wäre im ersten Moment auch so, ist das jetzt versteckte Kamera? Wird hier gerade irgendwas gedreht? Bin ich irgendwo reingerannt?
Ja.
Und gib mir deine Schuhe so, what? Ernsthaft? Willst du jetzt meine Schuhe?
Ja, aber habt ihr nicht dieses Gefühl von Unversehrtheit? Also, dass euch
manchmal,
nichts
aber
Schlimmes
in so einer
passiert?
Situation
natürlich
ja, doch,
nicht, aber deswegen ist es ja noch skurriler, dass so eine Situation passiert. Weißt du, wie ich meine? Weil eigentlich, bis was Schlimmes passiert, geht man doch eigentlich immer so durchs Leben, dass man denkt, ach, also nicht, dass ich das die ganze Zeit denke, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das passiert. Warum auch? Weil das ist ja sehr selten und ne, so. Und warum sollte ich durch die Welt gehen und mir die ganze Zeit denken, was Schlimmes passieren kann? Ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Aber wenn es dann passiert, also wenn schlimme Dinge passieren, dann erschüttert es mich noch mal mehr. Weil ich immer denke, das kann doch gar nicht sein, das ist doch jetzt nicht echt.
Also ich würde mich auch eher als nicht ängstlichen Menschen beschreiben. Also ich gehe auch manchmal nachts nach Hause zu Fuß so. Also da denke ich auch immer so, ja, da wird nichts passieren, ne? Oder weiß ich nicht, nehme irgendwie immer und überall die Öffis, weil ich halt denke, ja, ist halt praktisch, ne? Aber trotzdem passiert ja im Moment so viel Scheiß weltweit, dass ich immer denke, man kann mittlerweile fast nicht mehr davon ausgehen, dass es dich nicht trifft, so traurig das auch sein mag. Also da wäre ich, glaube ich, in so einem Moment zu erschrocken, als dass ich von der versteckten Kamera ausgehen würde in diesem Moment. Mal abgesehen davon, dass das der härteste Prank ever wäre.
Ich glaube auch, wenn einfach jemand eine Pistole auf dich hält.
Ja,
das ist ja wirklich scary einfach.
Das ist aber auch, also
total
dann spätestens
skurril.
Dann würde ich nicht mehr an verstehen Spaß glauben oder so.
Nein, das wäre auch nur ein Bruchteil. Ja. Das wäre ja nicht mein Gedanke, sondern das wäre nur so ein kurzes und dann sofort realisieren, was die Situation ist.
Ja.
Naja.
Gruselig, ey.
Wir können ja auch einfach in die nächste Szene gehen. Die ist ja auch relativ kurz. Samantha ist zu Hause und hört ihren Anrufbeantworter ab und da sind ein Haufen Nachrichten drauf an einen Sam Jones und in allen Nachrichten geht es um eine Party, die stattfinden soll und wo gefragt wird, wo die Adresse ist oder ob noch was mitgebracht werden soll und bla 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 oder dass sie sich freuen, auf diese Party zu gehen. Und dann kommt quasi auch ein Anruf gerade rein und dann geht sie ran und dann wird quasi wieder über diese Party gesprochen und sie fragt dann, wo diese Party ist, weil sie sich dann dafür interessiert, weil es wird ja die ganze Zeit von einem Sam Jones gesprochen oder einer Sam Jones, wir wissen es noch nicht und sie ist jetzt irgendwie neugierig geworden.
Ja, schon ziemlich witzig. Also ich finde vor allen Dingen total schön, wie diese Szene aufgemacht wird, weil Sam ja zu Hause steht in so einem ganz coolen rosa Kleid, was ihr sehr gut steht und macht sich selber, schenkt sich so ein Glas Rotwein einfach ein. Und ich finde das so cool, wie sie dann sich auch mit diesem Glas Wein steht und halt immer überraschter wird, dass dann halt da die ganzen Anrufe reinkommen. Das finde ich schon ziemlich witzig.
Ja, wie strange auch, wenn du da nach Hause kommst und dann sagt dein Anruf beantwortet, der sagt ja auch irgendwie so 14 neue Nachrichten oder so. Du denkst erstmal, ja, was ist jetzt los? Ich meine, sowas gibt's ja heute gar nicht mehr. Also ich glaube, meine Eltern haben noch ein Festnetztelefon, wo man theoretisch was drauf sprechen könnte. Aber ich glaube, mir hat schon lange niemand auf die Mailbox gesprochen oder so, höchstens meine Großeltern.
Ach, aber irgendwie, doch, beruflich so die Vorstellung, oft. Die wäre mir irgendwie manchmal lieber, glaube ich, anstatt so die ganze Zeit über WhatsApp und so und alles erreichbar zu sein. Stell dir mal vor, du kommst so nach Hause und da ist eine Maschine und da sind dann die Nachrichten drauf, die du wissen musst. Irgendwie fände ich das schön. Und jetzt sind wir bei der nächsten Szene und zwar ist Miranda zu Hause und findet kein Outfit, ist so halb angezogen und ruft dann die Carrie an und sagt so, ey, der ist schon da.
Da wird die Carrie angerufen.
Und sie sagt so, ey, der ist schon seit 20 Minuten da und wartet im Wohnzimmer. Ich bin total verrückt. Ich finde nichts, was ich anziehen kann. Und ja, erzählt dann halt so, dass sie einfach denkt, dass sie nicht in seiner Liga ist und sie schon eine halbe Panikattacke kriegt. So.
Das tut
und
mir so leid.
Ja, verstehe ich das auch, weil er halt echt so ein toller Typ ist und sie fühlt sich einfach so, als wäre sie neben ihm so eine... Ja, aber sie sieht sich da nicht so. Und damit kann ich mich so identifizieren mit diesem Gefühl, so, oh, ich bin nicht toll genug, ja. Meine Klamotten sind nicht so toll und irgendwie mein Leben ist ein bisschen chaotisch und du wirkst so toll. Und das finde ich dann richtig süß. Dann sagt nämlich Carrie, das ist jetzt vielleicht Karma und hier kommt jetzt der tolle Mann, den du verdient hast.
Ja.
Da denke ich mir so, Mensch, Carrie, wie lieb bist du?
Ja. Das fand ich auch. Das fand ich einen richtig, richtig schönen Move. Von wegen so, guck mal, du hast so viel Scheiße erlebt so, und jetzt ist das hier das ist jetzt der Preis. Ist jetzt, den hast du dir verdient, weil du das verdient hast, so auch in diesem Sinne so. Und ich fand das so schön, aber gleichzeitig, ich konnte mich so mit Miranda identifizieren. Also ich glaube, wenn ich jemanden toll finde, irgendwann kommt bei mir immer der Punkt, also vor allen Dingen, wenn man sich halt noch nicht so gut kennt und noch nicht so eine starke Connection oder so da ist, ist immer das Gefühl ganz schnell bei mir, oh, der ist aber viel toller als ich. Was will er überhaupt mit mir? Ja. So, warum? Und es gibt auch viel, viel schönere Frauen und es gibt auch viel, viel klügere Frauen und keine Ahnung was.
Ja.
Und auch, ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll. Ich habe nichts anzuziehen, weil nichts wird dem gerecht, wie dieser Typ ist. Und ich habe das einfach so gefühlt. Und wie sie da auch rumläuft, dann hat sie erst so Silikoneinlagen noch in ihrem BH, damit der BH ein bisschen mehr ausgefüllt ist. Und dann finde ich es aber schön, wie sie dann sich ja dann entscheidet, was anzuziehen, und dann nimmt sie die Einlagen wieder raus und geht dann quasi ohne die zum Date. Und das finde ich irgendwie gut, weil es dann wieder so dieses, okay, sie hat sich ein bisschen gefangen und ist jetzt wieder bei sich so ein bisschen mehr und will jetzt auch nichts vorspielen in dem Sinne.
Ja.
Ja, ich musste auch so ein bisschen an Carrie denken, wo sie am Anfang Big gedatet hat, wo sie auch so das Gefühl hatte, so ich passe nicht in seine Welt, ich bin da nicht toll genug für und so, wo es ja auch so ein bisschen darum geht.
Ja,
aber das ist ja immer so ein Ding.
Ja.
Also dieses, aber das ist so schlimm. Wirklich, ich bewundere diese Menschen und vor allen Dingen auch Frauen, die so durchs Leben gehen und sagen, ich bin die Geiste. Entschuldigung, kann sie ja mal jeder
glücklich. Die einfach so zu sich stehen, ne?
Ja,
die gar nicht das Gefühl haben, ich muss gar nichts beweisen. Da so passen und mich so verhalten, sondern ich stehe so zu mir und kannst du gut finden oder nicht.
Ja, und genau, und eher dieses, wenn du nicht machst, dann geh halt weiter, guck doch nicht, ja, du halt Löffel, geh weg, so. Und mir ist gerade nichts eingefallen. Ich wäre so gern so eine Person, aber ich habe so viel Selbstzweifel und so viel Angst in mir, dass das irgendwie gar nicht, also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, wenn das überhaupt jemals passiert, keine Ahnung.
Ich wäre gerne so eine Person, die irgendwann einen wirklich mal Löffel nennt, wenn der sich wie ein Löffel verhält, wenn ich ja sagen habe, gut.
Hör mal, du Löffel.
Du Löffel. Halt mal im Beiflach, ja. Du
Na, ich habe aber das Gefühl, es wird immer besser. Also es war früher noch viel schlimmer, dass ich irgendwie immer auch dachte, auch bei der Arbeit, ich muss so und solche Sachen anziehen, damit ich das und das repräsentiere und sonst
Total.
Was. Und das ist irgendwie schon besser geworden. Oh, vor allem auch so auf der Uni, weil ich da so viele Leute gesehen habe, die wirklich einfach, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Ding, das hatte ich vor allem, also früher in der Schulzeit, so mit fettigen Haaren. Es war so das Schlimmste, fettige Haare zu haben. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann in der Uni war, eine, die hat halt hin und wieder mal einfach richtig dolle, fettige Haare gehabt. Und das war einfach so, wo ich dann dachte, so, was ist eigentlich das Schlimme, wenn du einfach mal mit fettigen Haaren rausgehst? Und das wurde schon richtig geheilt bei mir, dass ich damit besser umgehen kann. Also kommt auch auf den Kontext an, so. Es gibt halt auch Orte, wo ich auf jeden Fall immer dafür sorge, dass die Haare gewaschen sind, so. Aber einfach so ein paar Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, da habe ich früher viel mehr gedacht, es gibt da diese Regeln und an die muss ich mich halten, sonst bin ich die, die rausfällt aus dem Raster, wo ich echt froh bin, dass ich das für mich zumindest schon so ein bisschen entspannt und aufgelöst hat, dass ich denke, ich muss ja, also die Regeln kann ich ja entscheiden, an welche ich mich da halte und ne, da so ein bisschen mich von Gott sei Dank distanzieren konnte und dann mich trotzdem wohlfühlen.
Ja.
Leider noch nicht in allen Bereichen, aber.
Ja, genau. Erstens das. Und ich merke auch, dass ich da enorm große Fortschritte gemacht habe und auch eigentlich relativ selbstsicher durchs Leben gehe. Dann gibt es aber tatsächlich bestimmte Situationen und oder Menschen, die dann wieder Unsicherheiten in mir triggern. Und dann denke ich dann auch so, boah, hättest du heute mal, weiß ich nicht, weniger Blendes gegessen, dann wäre der Bauch flacher, hättest du mal die Haare gewaschen, hättest du mal, ne, so Sachen halt irgendwie. Was ja aber, wenn man da jetzt so drüber spricht, wenn man sich in einer Wohlfühlsituation bewegt, so wie wir, ja total blöd ist.
Ja, so, aber ich finde das so interessant, was man alles schon so gemacht hat oder so. Mir fällt nämlich auch gerade eine Situation ein, oder das ist wirklich was ich ganz oft bei mir denke. Ich glaube, so mit meinem Körper, mit meiner Optik habe ich mich langsam so, ne, da sind wir langsam mehr im Reinen, noch nicht 100%. Aber was mir ganz oft passiert ist, dass ich denke, dass ich nicht klug genug bin, weil ich schon irgendwie eher so einen Crush habe auf Männer oder so, wo ich das Gefühl habe, oh, die sind geistig auch irgendwie so sehr aktiv. Also ich mag es, wenn jemand sehr, sehr schlau ist. Was heißt schlau? Aber wenn jemand sowas Intellektuelles ausstrahlt. Irgendwie finde ich das hot. So, und dann fühle ich mich aber ganz schnell dem überhaupt nicht gewachsen und denke mir, oh Gott, die müssen doch denken, ich bin so dumm, ich bin dumm wie Brot. So, was total bescheuert ist. Also nicht, dass ein Bildungsabschluss irgendwas aussagt, aber ich sag mal so, ich habe ja schon auch was studiert und ich habe was gelernt und ich habe einen Beruf und so. Also ich bin ja auch mit viel Wissen im Alltag so konfrontiert. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich mir mal ein Buch dann gekauft habe über Politik oder so, weil ich dachte, ich muss jetzt noch schnell irgendwie was lernen und so, damit ich irgendwie ganz, ganz schlau wirke oder bin oder was auch immer. Und das ist wirklich was, wo ich immer denke, boah, nee, hoffentlich findet man mich nicht zu dumm irgendwie. Das ist eine ganz komische Angst in mir.
Das ist voll interessant, dass du das sagst. Da hatte ich auch einen richtigen Durchbruch in der Therapie, also wo mir was klar geworden ist. Nämlich, dass ich auch immer dieses dachte, so, oh Gott, du, so bei bestimmten, vor allem halt bei bestimmten Männern, ne, wo ich denke, so, da muss ich dann, ich muss die Tageszeitung lesen, ich muss wissen, was da drin steht, ich muss wissen, was da jetzt für Konflikte sind, ich muss das alles wissen, ich muss mich da auskennen und sonst bin ich quasi nicht genug, wo ich dann auch irgendwann gecheckt habe, das sind halt so ganz bestimmte Gruppen und Männer, die halt aus irgendeinem Grund diese Wissensautorität haben, von wegen, das sind die wichtigen Sachen, das ist das, was du wissen musst, das ist das, worüber wir uns unterhalten. Und wo ich dann auch immer irgendwie dachte, die Sachen, die ich weiß, die Sachen, die mich interessieren, sind einfach nicht so wichtig und nicht so interessant. Obwohl das einfach nur so eine, ja, wer entscheidet das denn? Nur weil ihr Männer da euch immer über das und das unterhaltet und findet, das sind die wichtigen Themen. Und weil ihr euch zum Beispiel in meinen Themen nicht so viel auskennt, heißt das nicht, dass meine Themen weniger wichtig oder weniger interessant sind.
Darum geht es halt.
Und das war voll der wichtige Schritt für mich, so das zu erkennen, dass ja, es klar, also ne, es, und ich interessiere mich auch für politische Sachen und so und ich würde auch eigentlich, hätte ich öfter gerne Zeit, die Tageszeitung zu lesen, aber im Endeffekt stapelt die sich dann immer da, weil ich keine Zeit dafür habe.
Ja, natürlich.
Und das heißt nicht, dass ich dann irgendwie, dass die in diesem erlauchten Kreis, die sich die ganze Zeit damit beschäftigen, das sind nicht die, die die wichtigsten Themen besprechen. Die besprechen ihre Themen, aber die sind nicht wichtiger als andere Sachen. Und das war voll der wichtige Schritt so für mich, davon irgendwie Abstand zu nehmen, dass ich da dem genügen muss, dass das die wichtigen, interessanten Sachen sind. Und wenn man die nicht weiß, ist man nicht schlau genug oder so.
Ich finde aber auch immer, es kommt darauf an, wie einem etwas irgendwie nahegelegt wird. Also jemand, den ich kenne, der sagt auch ganz oft so im Gespräch, ja, das und das ist passiert. Weißt du ja, ne? Hast du ja gelesen, ne? So, ja, das setzt dann schon voraus, dass ich das ja unbedingt gelesen haben muss. Und ich finde, das ist so eine Arroganz von oben, irgendwie, die ich nicht brauche, weil ich dann denke, ja, weißt du aber dies, das, jenes? Ne, so irgendwie, also.
So, das machen wir ja auch nicht, mit unseren Themen.
Ja, eben.
So, wo wir sagen, ja, das und das weißt du ja.
Das ist ja auch, ist ja auch Quatsch. Also, ich würde ja auch nie zu jemandem gehen und denken, mein Gott, bist du dumm. Nur weil irgendjemand irgendwas nicht weiß, wenn ich über irgendwas spreche und dann das vielleicht erklären muss oder so, ist ja auch Quatsch. Also ganz oft passiert mir das ja mit meinem Beruf. Also ich bin zwar jetzt auch keine Sommelier, aber ich beschäftige mich nun mal den ganzen Tag mit Wein und wenn ich dann darüber irgendwann spreche und dann guckt mich irgendjemand an wie ein Auto, weil man das nicht so direkt versteht, dann denke ich auch nicht, mein Gott, bist du dumm, sondern denke, das kann ich kurz erklären, gar kein Problem, so. Und das ist, aber man ist so, ich glaube, man ist einfach so, und das ist, glaube ich, das, was Miranda auch so fühlt, so, du willst ja perfekt sein, du willst das perfekteste Bild von dir bieten und du willst jetzt, du hast diesen in deinen Augen perfekten Mann vor dir, der so schön ist und der will jetzt mit dir ausgehen, dann musst du ja, also du musst ja jetzt auch perfekt dazu passen und es tut
es ist
mir
halt
ein bisschen leid,
so
was sie fühlt.
Weil sie kennt ihn ja noch gar nicht. Sie weiß ja gar nicht was. Also sie kennt ihn ja nur oberflächlich und projiziert schon wieder so viel rein, ohne zu wissen, was der eigentlich mitbringt.
Ja, weil der schön ist. Ich glaube, in ihren Augen ist der halt so schön. Und sie findet sich, glaube ich,
der
nicht
ist
so
auch
schön.
Ja, aber ich glaube, wo du das gerade sagst, Karin, es passiert ja auch ganz oft, dass wenn man als Frau was Bestimmtes sagt, dass es dann Männer gibt, die sich dann davon so angestachelt fühlen, zu testen, ob man da wirklich was weiß und auch so Sachen, teilweise so ohne Kontext, um einen bloßzustellen oder zu hoffen, dass man das jetzt doch nicht weiß oder fragen dann so nach, weil sie irgendwie doch sich so übereinstellen müssen. Also ich glaube, dieses Gefühl von uns, dass wir das Gefühl haben, oh Gott, wir werden da intellektuell rausgefordert, wir müssen das wissen, das kommt auch daher, dass Männer das mit Absicht machen, um Frauen bloßzustellen, um denen zu sagen, du weißt das doch nicht, Kindchen. Ja. Oder so. Oder auch was teilweise, ich hatte mal einen Mitbewohner, da habe ich irgendwie, der war Lehrer und da habe ich mal irgendwie was gesagt und dann war der so, hat der so gemimt von wegen, oh, da bin ich jetzt aber überrascht, dass du das weißt. Sehr gut. Solche Sachen
stimmt.
Und das machen, das kennen doch alle, oder?
So
solche
was,
Sachen.
Ja, oh Gott, das ist mir schon so oft passiert. So,
und
hä,
das
du
kommt
das
ja
kennst,
gar nicht von.
Dass du dich da auskennst, das ist ja krass.
Ja. Und das ist, glaube ich, das kommt daher, dass wir diese Gefühle haben, kommen nicht daher, dass wir so gestört sind, sondern dass wir das erleben ständig, oder?
Ich erlebe das ständig mit dem Mann einer Freundin, der immer, wenn ich irgendwas in meinen WhatsApp-Status setze, denkt, mit mir darüber diskutieren zu müssen, besonders wenn es etwas Politisches ist. Dann habe ich ihm neulich mal gesagt, weißt du, was ich mit meiner WhatsApp-Community, die ja auch nur aus einem Bekanntenkreis und Freundeskreis besteht, die ich kenne, von denen kann ich schon mal erwarten, dass die sich damit auseinandersetzen, was ich da poste oder dass sie ein ähnliches Hintergrundwissen haben wie ich und wenn nicht, dass sie dann sich nicht einfach verurteilt fühlen oder sich über den Mund gefahren fühlen, sondern dass die sich damit beschäftigen. Also es ist total heftig. Mit einer Frau habe ich das nie.
Nee.
Wirklich nie.
Fällt mir jetzt gerade keine Situation ein.
Ja.
Naja.
Ich finde es auf jeden Fall süß, dass er da so lange irgendwie bleibt und
auch so süß
20 Minuten wartet,
ich mein, was,
bis sie da irgendwie fertig angezogen ist.
Was für eine skurrile Situation, dass der schon in deiner Wohnung ist und du bist die ganze Zeit noch am Umziehen. Die Situation könnte ich nicht aushalten. Das würde mich so stressen. Nee. Ich würde einfach vor Panik würde ich umfallen. So.
Plumps.
Ja, so, und dann wäre das auch gelaufen. Nein, aber so wird ja jetzt dieser große Pulk auch nochmal aufgemacht zum Thema Karma. Und Carrie auf der anderen Seite quasi denkt jetzt über dieses Thema Karma nach, was das bedeutet, ob alles wieder zurückkommt und ob sich Sachen anhäufen. Und dann ist natürlich die Frage, die über allem schwebt ist, gibt es so etwas wie Beziehungskarma.
Ja, und das wird ja jetzt auch so ein bisschen noch eröffnet, weil Carrie geht ja jetzt mit Sam zu dieser Party, ne, wo sie halt dann auch sagen, so, wer ist dieser Typ überhaupt? Und Sam sagt so, ja, ich weiß es nicht, wir gehen einfach hin, wenn es cool ist, bleiben wir und wenn nicht, dann sage ich, dass die Leute aufhören sollen, mich anzurufen, also so ein bisschen mal schauen, weil sie ja jetzt echt so ein bisschen neugierig ist, was das für Leute sind. Und da erzählt Sam halt, dass sie gehört hat, dass Natasha Big verlassen hat und jetzt wieder bei Ralph Lauren arbeitet. Und genau, hat halt so gesagt, sie kennt halt jemanden bei Ralph Lauren, der das wusste. Und das ist jetzt halt offiziell, die sind getrennt. Und ja, jetzt hat Carrie halt wieder umso mehr das schlechte Gewissen, dass sie diese Ehe kaputt gemacht hat. Und denkt dann halt darüber nach, so was das bedeutet, was das mit ihr macht, dass sie da so aber diesen Anteil dran hatte.
Ich finde das so gut, dass auch Samantha da gleich sagt, nein, du hast diese Ehe nicht kaputt gemacht. So, weil, also ja, sie ist bestimmt ein Steinchen darin, aber wie wir ja auch schon drüber gesprochen haben, also dass jemand fremd geht, dass jemand das überhaupt macht, so, da passieren ja schon x Schritte davor, dass das im Fremdgehen eskaliert. Das ist nur noch die Kirsche auf dem Scheißhaufen. So, weil da ist schon vorher so viel schief gegangen und so viel stimmt nicht, passt nicht, wird nicht kommuniziert. Dinge haben wir alles besprochen. Und ich finde das dann, also erstens, dass man das im Gefühl hat, zu sagen, oh mein Gott, ich habe diese Ehe zerstört. Also ich kann dieses Gefühl verstehen. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, nee, also du hast vielleicht ein kleines Köchelchen, kleinen Streusel ist in deinem Part vielleicht genau, auch.
Ja.
Aber du hast nicht, also sie ist ja auch nicht die zu Scheidende. Also die ist ja auch nicht, also Sie hat ja keinen Anteil in dem ganzen Prozess, sage ich mal, der davor, ja, und danach läuft.
Es ist ja auch nun selbst, also sowieso als die Affäre, aber besonders in dieser Affäre ist Carrie ja jetzt wirklich nicht dahin und hat ihn verführt und hat gesagt, Big, ich will dich wieder, komm und nimm mich, ich zieh mich aus. Das hat sie ja nun wirklich nicht getan. Also sie hat ihn ja nicht in diese Affäre verführt.
Ja.
So, also speziell in diesem Fall ist es ja tatsächlich einfach 100% auf seinem Mist gewachsen. Er wollte die Affäre, er wollte das wieder anbandeln und sie ist drauf eingegangen, aber es ist jetzt nicht so, als hätte sie alles drauf angesetzt, dass Big mit ihr eine Affäre anfängt.
Ich finde auch, also ich kann da ihr schlechtes Gewissen verstehen und ich kann auch verstehen, dass sie getroffen ist von den Nachrichten der Scheidung und auch, dass sie diesen Gedanken hat, weil sie die Affäre auch weitergeführt hat. Bin aber trotzdem bei dir, Judith. Die Ehe wäre, wenn sie jetzt nicht jetzt kaputt gegangen wäre, weil Natasha Carrie entdeckt hat, wäre sie an einer anderen Stelle vorbei gewesen, weil Big einfach das immer macht, was er unhappy will und was er für sich richtig hält.
Ja. Das war ja eh der Anfang, dieser Kontakt zu Carrie kam ja, wo er dann direkt meinte, ich bin unglücklich, ich will da raus.
Ja,
so. Also er war ja eh schon mit einem Fuß draußen und hat seine Entscheidung da bereut.
Das.
Aber ich mag das irgendwie, dass das jetzt quasi so mit auch ein paar, also Monaten Abstand, das ist ja quasi am Tag von Charlottes Hochzeit und das ist ja jetzt 2 Monate her, wie wir wissen, und jetzt quasi das Thema wieder mal so langsam aufgegriffen wird und das weiterverarbeitet wird. Also auch in Carrie, ne, wie sie das halt so verarbeitet. Und ja, sie gehen dann eben weiter zu dieser Party und kommen bei der Adresse an und sehen halt, es ist ein Studentenwohnheim. Und dann gehen sie da so rein. Und es ist schon alles so ein bisschen, ich finde es witzig, ne? Sie gehen dann da rein und das ist dann halt so eine richtige Studi-Party. Da gibt es irgendwie Bier aus Bechern und sie suchen irgendwie dann Sam Jones. Und man sieht auch so Carrie dann im Hintergrund so rumlaufen. Die hat schon so einen Becher mit einem Getränk und wartet dann. Und Sam findet dann Sam Jones. Und das ist halt irgendwie so ein junger, schmächtiger Typ, der irgendwie auch aussieht, als wäre er 19.
Ich hab gedacht, ist der schon volljährig? Der sah ja wirklich aus wie so ein ganz kleiner Bubi.
Das sagt Carrie ja auch nachher noch. Aber ja,
sieht ganz klein aus.
Ja.
Und dann, ne, spricht sie ihn halt an und sagt sie, ja, ich bin Sam Jones, ich krieg deine Anrufe. So, und dann ist er aber so, er ist halt auch so, er ist total verunsichert, er wirft da fast seinen Becher um und sagt dann so, oh, ja, irgendwie vielleicht kein, oder nee, er sagt doch irgendwie so, ja, ach so, ja, wenn du die ganzen, also sie sagt, nochmal von vorne. Sie sagt, I'm getting all your fucking calls. Und dann sagt er so, ach so, ja, wenn du meine fucking calls kriegst, ist ja kein Wunder, dass ich noch Jungfrau bin. Und Sam ist so, oh mein Gott.
Ja. Yeah.
Stellt euch das mal vor.
Einfach so eine weirde Situation.
Ja, total. Ich find's irgendwie witzig, dass sie da landen. Ja. sie gehen dann ja und obwohl ich glaube, zuerst sehen wir noch kurz Miranda, die ist da vom Date mit dem Ermittler, kommt sie nach Hause und sie ist irgendwie ganz nervös und plappert auch so viel und sagt so, ja, oh, ich würde dich gerne wieder treffen, aber wenn nicht, so, und er küsst sie dann einfach und es ist so ein heißer Kuss, ne?
Ja, es ist so schön, es ist so schön.
Ich meine, er fragt auch wieder nicht, aber ich glaube, er sieht auch so ein bisschen, wie nervös sie ist und dass sie einfach unsicher ist und dann nimmt er sie halt und küsst sie und ja, ach, es ist schön.
Ja. Ich finde das auch schön. Ich meine, die Situation war da so. Also da kann man auch mal küssen. Ja. So, das ist jetzt auch,
ja, da kann man mal küssen.
Find ich vollkommen in Ordnung. Und er sagt er dann auch, ja, ich rufe dich an. Und ja, also Miranda denkt auch, sie hat jetzt den kosmischen Jackpot. Also der ist jetzt bei ihr. Ja. Sie hat ihn gekriegt.
Ja. Mhm. Ja, und jetzt gehen Sam und Carrie von der Party und ja, Sam Arc sagt auch so, ach, da waren aber auch ein paar ganz süße. Und dann sagt Carrie so, ja, ein paar von denen waren jung genug, um. Und dann sagt Sam so, wage es nicht. Sie meint natürlich jung genug, um dein Kind zu sein. Ja. Und Sam so, nein. Die gehen halt so eine enge Treppe runter. Und zwei Typen gehen so hinter denen und drängeln sich dann so durch. Und Carrie fällt dann halt aufs Knie. Und sie fällt halt hin und tut sich irgendwie das Knie weh. Und dann überlegt sie halt so, okay, ist das jetzt mein Karma? Natascha ist hingefallen, ich falle hin auf der Treppe, ich kriege hier gerade mein Karma von dieser ganzen schlimmen Sache, wo ich daran beteiligt war.
Ja, es ist halt, es arbeitet viel in ihr. So, ich glaube, das ist.
Ja, verstehe ich auch.
Ich verstehe das auch total. So, und das, ich finde es auch hier trotzdem auch wieder so ein bisschen, ja, weißt du, dann verarbeite es halt. Aber sei jetzt nicht die ganze Zeit mit, ach, deswegen falle ich jetzt auch aufs Knie, weil sie hingefallen ist und so. Das nervt mich so ein bisschen.
Aber ich wäre auch so, ganz im Ernst, wenn ich irgendwie da, und dann falle ich auch, und dann würde ich auch denken so, ja, jetzt habe ich es, jetzt bin ich hingefallen.
Aber man fällt 100% so denken. Also ich finde, das ist jetzt noch, also sie sieht ja auf einmal kleine Dinge in ihrem Leben, in ihrem Alltag ganz, ganz groß. Also wie schnell stolpert man mal oder fällt mal hin? Das ist ja jetzt nicht, dass das nie passiert. Ja. Dann ruft sie ja draußen ein Taxi, kriegt keins und sagt dann, ich krieg nie ein Taxi. Ich krieg immer ein Taxi. Das kann nicht sein. Das ist auch ein Zeichen. Ja. Nee, vielleicht sind die alle vorbestellt, weißt du?
Aber ich bin da ganz genauso. Das ist ja genauso wie Tarot und diese ganzen Sachen funktionieren. Du kriegst dann da was gesagt und dann beziehst du das auf alles. Und da ist es auch so. Die hat halt diese Sache, die sie ja emotional wirklich mit und die auch so einen Einschnitt in ihr Leben hat. Und jetzt fällt sie auch hin. Dachte, ja, genau. Ich bin jetzt auch hingefallen und ich krieg kein Taxi, weil ich habe jetzt Pech, weil ich diese schlimme Sache gemacht habe. Und ich kann das genau nachvollziehen, wie sie das Gefühl hat, das hätte jetzt alles so einen Zusammenhang, weil sie eine schlimme Sache gemacht hat.
Gut, wenn du das so sagst, ich sehe es schon, aber ich bin ja auch so eine kleine Tarot-Maus und so, ich finde das ja auch alles ganz toll, aber ja, in dem Moment fand ich es mit der Treppe fand ich ein bisschen so, okay.
Ja, habe ich auch gedacht.
Aber es ist ja nicht das einzige Karma in der Situation, sondern Sam denkt ja auch, ist das jetzt Karma, dass Sam Jones auf Sam Jones quasi getroffen ist? Und ist es jetzt ihre Aufgabe, ihn zu entjungfern, weil dann könnte es ihm das erste Mal bereiten, dass sie sich immer gewünscht hat, so. Und
das ist auch schon wieder so ein Gedanke, wo ich denke, Sam, wo kommt der her?
Ja, ich dachte also, wo kommt das jetzt her? Und wie kommt man von diesem kleinen...
Da dachte ich auch, da ist auch wieder der Wunsch der Vater des Gedanken, oder? Das ist doch irgendwie...
Das war wirklich so krass. Ich dachte wirklich so, Sam, gut.
No.
Aber auf diese Idee würde ich wirklich niemals kommen. Niemals.
Nee.
Nein, ich auch nicht. Charlotte kommt währenddessen auf ganz andere Ideen. Und zwar liegt sie im Bett mit Trey. Beide schlafen und Charlotte hat einen relativ heißen Traum von sich und ihrem Gärtner. Da geht's richtig zur Sache.
Sie hat einen richtigen Sextraum.
Ja. Und sie träumt
da
wirklich
auf der Wiese.
So krass intensiv.
Ja, dachte ich, ja, gut, haben sie jetzt extra gemacht. Aber in ihrem Traum liegt sie da auf der Wiese, überall sind diese Rosen und man fährt quasi durch die Rosenbüsche zu dieser Situation. Also die Kamerafahrt ist durch die Rosenbüsche zu dieser Situation, wie sie da so liegt und der Gärtner so auf ihr drauf. Man hört die ganze Zeit so eine Dudelsackmusik, also alles ist noch so untermalt. Wirklich ist es wie, als wäre man in so einem Roman. Genauso stelle ich mir das vor, wie sie dann vom Gärtner begattet wird. Und sie fühlt das richtig, also sie wirft sich im Bett so hin und her, ihr Kopf. Und dann, wo ich auch dachte, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, am Ende knallt ihr Kopf auch noch immer so gegen das Bettende. Und ich dachte, also komm, Also, ja. Und
das
Trey denkt,
ist wieder, dass
sie
Trey
hat
gar nichts damit anfangen kann. Gar nichts.
Nee, Trey denkt, sie hat einen Albtraum und weckt sie und so, Charlotte, wach auf, du hast einen Albtraum. Und so, oh, du bist ganz verschwitzt und pustet sie dann auch noch so ab. Und ich denke mir so, ja, genau.
Ja, er rafft sie nicht, ne?
Nee, und das ist ja, ach, Mann. Das ist und es tut mir auch das wieder so leid, wo ich denke, ach Mann, das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles scheiße hier.
Ja.
Ja. Scheiße fühlt sich nach wie vor auch Carrie. Sie ist zu Hause und versucht, Natascha zu erreichen. Also sie hat ja von Sam auch erfahren, dass sie wieder bei Ralph Lauren arbeitet und ruft deswegen bei Ralph Lauren an. Und da geht dann ihre Assistentin, Sekretärin dran und sagt dann, ja, sie kann nicht sprechen, oder sie hat einen Termin, sie hat ein Meeting, sie müssten warten. Und dann sagt Carrie halt, ja klar, sie wartet. Und dann sagt die Assistentin aber schon mit so einem richtig scharfen Ton, ja, da müssen sie aber sehr lange warten. Und ich glaube tatsächlich, dass Natascha da gesagt hat, nee, setz die auf eine Redlist irgendwie. Also, dass sie da überhaupt nicht mit ihr spricht.
Oder wahrscheinlich weiß die einfach, wer das ist.
Oder
und
so,
dass
das kann auch sein.
Halt auf jeden Fall nicht mit der reden will, so ungefähr. Ja. Weil die wird ja wissen, dass Natascha die Ehe beendet hat. Ja. Und der Grund, dass Carrie anruft, ist halt, sie will sich ja entschuldigen bei Natascha. Ne? Sie sagt sie irgendwie, sie merkt das so, das haunt, also das verfolgt sie. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Sie hat das Gefühl, ich muss mich entschuldigen bei Natascha.
Ich finde das sehr mutig.
Total.
Ich finde das wirklich
also
sehr
ich werde
mutig.
Auch hin und her gerissen. Irgendwie einen, die auf der einen Seite so, ja, wartet die denn jetzt auf meine Entschuldigung?
Nein,
hier?
Tut sie
und
nicht.
Auf der anderen Seite auch das Gefühl so, ich habe aber wirklich das Bedürfnis, ihr das zu sagen, dass es mir leid tut. Es ist echt, ja.
Ja, da, ich weiß nicht, ob wir da später drüber reden wollen, aber auch an dem Punkt dachte ich schon, sie will nicht mit dir reden. Lass gut sein.
Ja.
So.
Genau.
Und das ist, also bis hierhin sage ich mir, okay, gut, du willst dich entschuldigen. Fair enough. Wo ich aber auch denke, warum? Also nicht im Sinne, warum will sie sich entschuldigen, sondern Carrie tut es ja. Und das ist ja meistens so das Problem bei Entschuldigen, du tust es ja nicht unbedingt für die andere Person, sondern du willst es von dir loskriegen. Und deswegen tust du das halt für dich und nicht für Natascha, weil jetzt Natascha auf deine Entschuldigung gewartet hat. Es gibt natürlich Situationen, wo du weißt, okay, du hast richtig Scheiße gebaut und ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel wie in der letzten Folge, so zwischen Charlotte und Samantha, da hätte ich es verstanden, wenn jetzt eine gesagt hat, du, ganz ehrlich, ich wollte mich bei dir entschuldigen, das, was ich gesagt habe, das war nicht so gemeint und deswegen und mir ging schlecht und so weiter. Dann finde ich eine Entschuldigung, wird dann auch irgendwie erwartet oder so oder setzt oder ja, ist halt wichtig, damit man dann weitermachen kann, angenommen. Aber hier, Carrie und Natascha haben nichts miteinander zu tun. Und Natascha liegt bestimmt nicht da und denkt sich, mein Gott, wann wird sich Carrie endlich bei mir entschuldigen? Sondern diese Frau existiert für sie nicht. So, und sie will die auch nicht in ihrem Leben haben. Und das, deswegen finde ich das so krass, so, ne, dass eigentlich an dem Punkt wäre für mich, okay, nein. Ausschlussende. Gut.
Ja, genau. Also ich finde es mutig, dass sie überhaupt die Entscheidung trifft, bei ihr anzurufen, weil damit entzieht sie sich ja, also es ist ja nicht so wie, du schreibst eine WhatsApp und irgendwann wird die schon gelesen, sondern du bist sofort in einer 1:1 Kommunikation mit einem anderen Menschen und wenn der anfängt zu schreien, dann kannst du da nicht raus, sondern dann musst du dir das anhören. Und das fand ich, wie gesagt, enorm mutig, dass sie da überhaupt auch den Entschluss gefasst hat, auch wenn sie es für sich tut. Bin aber natürlich total bei dir, Karin. Sie hätte jetzt aufhören müssen. Und es hätte mich sehr gefreut, wenn sie jetzt gesagt hat, okay, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert. Sie will es nicht, weil alles andere wird wieder übergriffig. Aber da kommen wir später zu.
Ja, wir sind jetzt erstmal wieder bei Charlotte. Die ist wieder da auf dem Landgut. Und Charlotte quatscht jetzt den Gärtner an. Also der ist da am Arbeiten und sie geht da hin. Und sie lernt dann auch, dass diese Gärtner schon seit 3 Generationen da quasi für die McDougals die Rosen schneiden. Und sie ist so flirty. Sie ist genauso, wie sie früher immer war, wenn sie auf Ehemannsuche war. Sie flirtet so krass mit ihm. Hi, ich bin Charlotte. Ich bin Trays Frau. Und er so, ja, ich weiß. Und sagt, oh, die Rosen, die sind so toll und sie riechen so toll und dann gibt er ja auch eine Rose und sie riecht dran und dann küssen sie sich.
Aber darf ich
halt
mal bitte kurz sagen, wie holt er diese Rose da raus? Er zieht ja einfach die Rose aus dem Busch raus. Und ich denke, das ist ja Quatsch. Wo ist denn jetzt die Schere? Wo hat die abgeschnitten? Sondern
das ist ausgedacht.
Es ist wie so eine ausgedachte Szene, wo irgendjemand so eine Blume aus dem Nichts hervorzaubert. Also wie? Das geht nicht. Er braucht, also er zieht diese Rose aus dem Busch raus und das ist nicht möglich. Aber gut, also es ist einfach so eine,
geschrieben worden, nicht wahr?
Ja, es ist so eine richtige Fantasieszene einfach. Und ich meine, man muss ja mal sagen, Charlotte sieht einfach auch super süß aus da in ihrem weißen Ensemble und so.
Jetzt trägt sie auch weiß.
Ist ja wie reingemalt dort in die Situation. Mhm. Aber es ist so klischeehaft und dann knutschen die und ich war wirklich so, Charlotte. So, das ist doch
Ich habe auch gedacht, die Gute hat bestimmt Eisprung. Die ist einfach so drauf, weil irgendwie, ich kenne das auch manchmal, wenn ich Eisprung habe, denke ich so, da stehe ich auf einmal auf Leute und denke mir so danach so, Gott, was habe ich denn an denen gefunden?
Ja, kenne ich.
Und die ist wahrscheinlich einfach so drauf und sieht den und stellt sich die ganze Zeit Sex vor und kann mit ihrem Mann nicht schlafen und
sie kann nicht nur mit ihrem Mann nicht schlafen, sie kann auch immer noch nicht mit ihm ordentlich damit umgehen. So.
Ja. Ja.
Und darüber reden. Und ich glaube, deswegen ist sie einfach an diesem Punkt, an dem sie jetzt gerade ist. Sie nimmt jetzt die Sachen selber in die Hand irgendwie. Mhm. Und also so habe ich das Gefühl.
Küsst den Gärtner. Finde ich aber krass. Also eigentlich mal so gesehen, Charlotte, die Verfechterin von Treue Ehre und Ehe und alles. Und sie küsst fremd. Also das ist ja, ich meine, das wird ja alles so ein bisschen leicht behandelt. Aber es ist schon krass eigentlich.
Aber es ist krass. Also und das ist wirklich so ein Einschnitt, wo ich dachte, ach was. So, wo ich denke, so, ne, weil das ist immer, und das ist nämlich der Punkt, ne, ich will jetzt zum Beispiel auch mein Verhalten, das ich manchmal so an den Tag lege, ich will das jetzt nicht gutheißen und es muss überhaupt niemand so machen, wie ich mein Leben lebe, auf gar keinen Fall, ist auch besser so, aber wenn ich dann manchmal denke oder dann so mitbekomme, dass auf einmal auch Leute fremdgeknutscht haben oder irgendwas gemacht haben, wo sie die ganze Zeit sagen, nee, das würde ich niemals tun und nein.
Das kannst
und wer
du nicht
das
sagen.
Macht,
du kannst
wer
nicht
das
sagen.
Macht, der ist der Teufel in Person und keine Ahnung und ich würde niemals und Ehe und Kinder und bla und bli und blub. So, und dann kommen sie doch mal in die Situation und dann ist aber was anderes. Dann ist was anderes.
Ja, und wie sie auch, ich muss die ganze Zeit daran denken, wie sie zu Carrie gesagt hat, Carrie, du bist die andere Frau. Ja. Was würdest du tun, wenn mir jemand das antun würde? Und jetzt steht die da im Rosenbusch und knutscht den schwitzenden Gärtner.
Vor allen Dingen also, quasi auch vor aller Nase. Das ist ja jetzt nichts, was sie im Geheimen tut, sondern sie steht im Anwesen der McDougals, jetzt auch nicht wahnsinnig doll versteckt, denn sie wird ja dabei auch beobachtet von ihrer Schwägerin. Und wo ich denke, also es ist jetzt auch nicht so, dass du es krass verbergen willst, dass du jetzt denkst, oh mein Gott, ich muss jetzt mal jemanden küssen, so, weil mir fehlt das einfach so sehr oder was auch immer. Aber ich will jetzt Trey nicht wehtun, deswegen mache ich das jetzt irgendwo heimlich, sondern sie steht in seinem Zuhause ja quasi. Und knutscht mit dem Gärtner. So, das ist
ja,
so
also man sieht
random.
Alles, was sie immer verurteilt hat und alles, was sie ja wirklich immer auch scharf ihren Freundinnen um die Ohren geworfen hat, macht sie gerade selber. Und deswegen finde ich das immer so, so eine krasse Doppelmoral und eine Scheinheiligkeit, wenn man immer sagt, das würde ich niemals tun. Sowas sollte man generell nie sagen. Weil man weiß nicht, was man niemals tun wird.
Ich finde das aber auch gut, aber das kommt ja dann später noch, wie dieses Fremdküssen an der Stelle behandelt wird, nämlich eben nicht als dieses komplett Verteufelte, aber da kommen wir ja später zu. Jetzt kommt erstmal Sam Jones zu Sam nach Hause.
Ey, das ist ja so
und
furchtbar.
Steht so, er guckt da so durch diesen,
das
durch
so
dieses
gruselig.
Guckloch, wie heißt das nochmal, durch den Spion. Und sagt ja, hi, ich bin Sam Jones. Und sie macht so auf, so, ja, was willst du hier? Und dann sagt er so, ja, er wollte sich entschuldigen für die ganzen Anrufe und ist schon wieder so super schüchtern und das ist so unsexy und hat so eine Rose für sie dabei.
Ich finde das alles
sagt,
ganz schlimm.
Irgendwie, er hat sein ganzes Leben auf eine Frau wie dich gewartet und küsst sie dann halt so. Ja. Und Sam macht halt irgendwie mit. Also wahrscheinlich dachte sie, ja, mein Schicksal hat an der Tür geklopft. Ja. Ich muss jetzt diesen jungen Mann da entjungfern. Und dann haben die halt Sex und es ist totale, also so halb witzig, wild. Er ist eigentlich irgendwie auch super unbeholfen und ruppig und ne, es ist irgendwie 15 verschiedene Stellungen und sie guckt auch die Hälfte der Zeit total irritiert. Aber sie hat halt jetzt diese Mission. Sie entjungfert Sam Jones und gibt ihm das tolle Erlebnis.
Ja, es
und
ist
dann
auch so eine,
sie da.
Es ist auch so eine geile Rodeo-Musik die ganze Zeit. So, so stelle ich mir so Rodeo
auch,
vor.
Ey.
Und wir so, jiha, du bist mit so einem Lasso auf so einem Pferd. Und genau so ist die Situation total skurril irgendwie. Und diese Typ, für den jetzt sich wahrscheinlich der Himmel öffnet, weil diese fantastische Frau da mit ihm Sex hat und vor allen Dingen auch das erste Mal. So, wo ich mir immer denke, ist er wirklich volljährig? haben wir es hier mit einer legalen Situation zu tun?
Naja, der ist ja im College.
Ich
der
weiß,
ist ja im College,
aber es ist,
der muss ja...
Ja, wahrscheinlich, aber der ist so, der sieht so bubihaft aus und so klein
ja,
und
ja.
so. Oh, das
aber
ist
das
Samantha.
Ist ja ernsthaft so, Männer in dem Alter sehen teilweise noch so aus. Die
ja,
sehen
das stimmt.
so klein aus.
Die sehen ganz
so,
klein. Ja. ja, nee, der wird schon
und
bestimmt 20 sein,
so neben,
aber...
Ja, wird der sein. Und die liegen dann ja danach so nebeneinander und er ist total happy und dann sagt er so, ich liebe dich.
Ja.
Und Sam, ich liebe das, wie Sam da reagiert. Sie sagt so, Junge, das war keine Liebe, das war Sex.
Ja,
so.
Und sie klopft ihn
so,
noch so auf die Schulter.
Wirklich. Ja. Und er ist wirklich so, nein, wirklich und so und toll. Und dann will er sie wieder küssen und sie so, so, das mit dem Küssen ist jetzt vorbei und wirft ihn halt so raus.
Ja.
Und macht so ganz klar, wir hatten jetzt hier Sex. Du hattest jetzt dein erstes Mal. Ich habe das für dich getan, das war's so. Aber er ist wirklich in einem ganz anderen Film.
Ja,
ja, ganz ja. seltsam. Boah, ganz weirde Situation.
Oh, nee,
ja.
nee.
Und jetzt kommen wir nämlich zu der, obwohl, ja, also könntet ihr euch vorstellen, mit so einem jungen
Nein.
Typen Sex haben?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich könnte es tatsächlich nicht, also da müsste die Chemie schon krass stimmen.
Genau.
Weil es ja. ist ja nun mal so, dass es ist ja, wir alle haben ja ein erstes Mal. Ich wüsste aber nicht, ob ich diese Unsicherheit auffangen könnte und der gerecht werden könnte, die damit einhergeht.
Ich hatte mal eine Situation, fällt mir gerade ein, das war aber nicht vom Alter her so, aber das war auch mit jemandem, der noch Jungfrau war und der hat mir das dann gesagt. Also das war quasi so eigentlich One-Night-Stand-mäßig, wir waren schon bei mir und da hat er mir dann gesagt, so du, ich habe das noch nie gemacht und das ist das erste Mal und ich war so, oh Mann, ich wollte hier einfach jemanden abschleppen heute und habe dann halt so gesagt, so ja nee, dann lass mal aufhören irgendwie. Wir hatten auch getrunken, ne, und dachte so, ich habe jetzt gerade nicht die Kapazität, das einzuschätzen, ob das richtig ist, dass es jetzt für mich einfach eigentlich nicht viel bedeutet und für dich ist es das erste Mal und meinte auch so, buh, komm, dann lass uns das lieber lassen, ne? Und ich habe den, also ich habe, das war erstmal die Geschichte von dem Abend zu Ende. Er, ne, hat dann irgendwie gesagt, ja, okay und ne, es ist ja vielleicht ganz gut und so und ist dann gegangen und da habe ich Sex in the City angemacht. Und irgendwie anderthalb Jahre später kam der zufällig auf eine WG-Party von mir und ich habe erst so 10 Sekunden gebraucht, bis mir wieder so klar wurde, der ist das. Und er hat mir dann später nochmal gesagt, dass er ganz dankbar dafür war.
Ja,
dass,
und das finde ich,
so
ich finde, du hast das mega, mega aufgefangen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich in dieser Situation so reagieren könnte wie du und das auch so reflektiert einschätzen könnte. So.
Also. Ich bin da zwiespältig. Also erstmal zur ersten Frage, ob ich das könnte. Also ich kann eh nicht so mit jungen Typen, deswegen fällt das bei mir eh raus, weil für mich sind das immer irgendwelche, also wie ich sage, sind es immer, und selbst wenn die 24 sind, sind es für mich so Bubis irgendwie. Ich kann nicht. Fällt mir ganz, ganz schwer. Also selten sehe ich mal jemanden oder denke so, ah, okay, cool. Also ich rede jetzt nicht von so 2-3 Jahre jünger oder so, sondern wirklich, wenn die so anfangen. Weil ich denke, was soll ich mit einem Anfang 20-Jährigen? Wir sind, wo das ist nicht so. Und ich habe selten das Gefühl, dass ich denke, ich muss jetzt sofort mit jemandem ins Bett oder so. Das heißt, wir würden uns ja vorher schon unterhalten und dann ist halt das Problem, wo ich denke, okay, über was reden wir jetzt hier? Nicht, dass nicht jemand auch intellektuell mit 20 irgendwo sein kann, aber irgendwie, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich sehe ja auf TikTok, was los ist, wie so 20-Jährige drauf sind und denke ich mir so, nee, also ich wüsste nicht, in welcher Welt wir uns treffen sollten, dass das jetzt hier so matcht, aber ne, sag niemals nie. Und das mit dem Jungfrau sein, ich glaube, das würde mir nicht so viel ausmachen, glaube ich. Aber ich glaube auch aus der Situation heraus, weil ich ja lange Jungfrau war und mich das irgendwann richtig genervt hat. Weil immer dieser, genau was du sagst, Judith, dann kam immer dieses Ding irgendwann mit, dass dann alles sagt, oh, dann ist das ja aber was ganz Wichtiges für dich und das will ich jetzt nicht machen, weil das ist ja jetzt was Wichtiges. So. Und das hat mich irgendwann so genervt, weil ich dachte, nein, ich will das jetzt einfach mal machen. So, und
ja.
Am Ende des Tages, jeder Sex ist wichtig und ich hasse das so sehr, dass man das so damit verbindet, so nein, aber das erste Mal, das ist jetzt so die ganz kranke Scheiße und dann ist egal. So, und ich finde, das ist eigentlich schon mal ein blöder Blick generell auf Sex und was ich nämlich dachte, mein größtes Problem war damit nämlich eher immer, dass Männer das Gefühl hatten, die dürfen jetzt hier eine Flagge setzen. Und das war eher das Problem, das ich hatte. So, ich möchte mit niemandem schlafen, der denkt, ich habe es jetzt gemacht, so, ich habe jetzt hier das erste Mal so und das war mir eher unangenehm und deswegen hat das, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen länger gedauert, weil gut, der war jetzt dann auch nicht die beste Wahl, ist aber auch egal, weil mir war wirklich nichts unwichtiger, als dass das mein erstes Mal ist, sondern es ging einfach darum, ich möchte mit jemandem Sex haben, den ich mag und der mich mag und der mich wirklich mag, so, und es ging nicht darum, dass das mein erstes Mal ist und ob das jetzt ein One-Night-Stand gewesen wäre, wäre mir relativ schnuppe gewesen, solange ich das Gefühl gehabt hätte, wir sind hier auf einer guten Wellenlänge. So. Und dann, deswegen finde ich diese Glorifizierung des ersten Mals immer so ein bisschen so, komm schon.
Ja, also, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es wäre auch nichts Schlimmes gewesen, wenn wir das dann gemacht hätten. Für mich war irgendwie so ein bisschen das Gefühl, für mich war es halt wirklich so, ich hatte halt irgendwie, das war vor meinem Auslandsjahr, ich dachte irgendwie ich hatte mir schon vorgenommen an dem Tag, ich schleppe jemanden ab und irgendwie wollte ich nicht, weil ich wusste, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin dann ja erstens für immer Teil seines Lebenslaufes, so, und das wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte, dass es für den genau die Unwichtigkeit hat, die es für mich auch hat. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist auch nicht die Art von Sex, die ich da wollte. Weil ich dachte so, wenn sein erstes Mal ist, dann ist das wahrscheinlich für mich, wahrscheinlich nicht so besonders. Ja. Und ich hätte da, finde schon irgendwie so die Verantwortung, ne, dass du jemandem dann auch dabei hilfst, dass das jetzt das erste Mal ist und der weiß einfach bestimmte Sachen nicht, wie man die dann macht und dann muss man das quasi so, ne, so ein bisschen anführen, so, und da dachte ich so, nee, das, also klar, ich glaube, ja, wie ich eben meinte, es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn es passiert wäre, aber ich dachte dann irgendwie so, dann lieber nicht, dann habe ich jetzt, einmal mache ich einfach Sex in the City an. Es war aber auch viel, also das war noch Anfang 20 oder so, ne, das war jetzt nicht so, als wäre, ja, wären wir alle schon so alt gewesen.
In der nächsten Szene, die ist ja irgendwie auch so ein bisschen weird, aber auch irgendwie interessant, weil ja dann abends bei den McDougals da irgendwie ja der Tag ausgeklungen lassen wird. Die lassen den Tag ausklingen gemeinsam und sitzen da in so einem...
Ja, Cocktailstunde ist doch, oder?
Ist Cocktailstunde? Ja. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sitzen die da alle in diesem schicken Wohnzimmer und haben auch irgendwie alle einen Anzug an und ein Hemd. Und wo ich so denke, wenn ich teilweise... Zu Hause sehe ich teilweise aus wie eine Obdachlose, aber gut, ist eine andere Sache. Die sitzen da total schick und... reden so über den Tag und die Schwägerin, ja, lässt dann irgendwann fallen. Ich habe übrigens Charlotte heute im Garten gesehen, wie sie den Gärtner geküsst hat.
Und die Mutter, ja, das finde ich so witzig. Trace Mutter sagt dann, ach, dann bist du jetzt eine echte McDougal. Und das ist so richtig so, what?
Ja.
Es ist gar kein Skandal. Anscheinend haben alle McDougals einfach was mit dem Gärtner. Anscheinend ist das der Grund, dass die seit Generationen da den Garten machen. Und irgendwie liebe ich das, dass das diese Wendung nimmt. Ja. Dass es eben nicht dieses ist so, oh, sie hat fremd geknutscht. Sondern es ist einfach so, ein Kuss ist jetzt nicht so, ist nicht egal oder sowas. Aber man muss jetzt auch nicht irgendwie mehr draus machen, als es ist, so ungefähr, ne?
Ja, muss auch nicht. Also ich finde es trotzdem schon irgendwie heikel, dass die Schwägerin das dann einfach so rausposaunt.
Dass sie das einfach erzählt, ne? Ja.
Also wenn sie das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, hätte sie auch Charlotte beiseite nehmen können und hätte gesagt, du, nicht cool irgendwie oder so. Aber dass sie das einfach so vor allen, auch vor Trey, einfach so raushaut, finde ich echt seltsam. Weil ich gedacht hatte, oh Gott, was kommt jetzt? Ne? Was hätte ich in dieser Situation getan? Boah, ich weiß es nicht. Also das fand ich ziemlich heftig.
Und ich finde, das gar nicht belanglos oder dass man sagen kann, es ist nur ein Kuss. Nee, wenn man nämlich nach Charlottes Richtwerten geht, ist das schon richtig krankes Fremdgehen, weil sie jetzt ihren Ehemann betrogen hat. Und ich finde, das soll man, also ne, es ist ja immer die Frage, mit welchem Maß man misst, aber wenn wir mit Charlottes Maß messen, dann ist das hier schon krasser Betrug. Ja. Und dass das jetzt so unter den Tisch gekehrt wird und sagen, hey, das ist doch ganz normal, dass wir hier mit dem Gärtner rummachen, good for her, weil sie wird jetzt nicht gejudged, wie sie sonst andere judgen würde, möchte man jetzt auch mal hier sagen. Also, dass sie nicht ihre eigene Medizin schlucken muss, finde ich auch ein bisschen so, naja, okay, gut. Aber andererseits kann sie sich vielleicht auch da ein bisschen damit dann besser auseinandersetzen, weil sie mal vielleicht drüber nachdenkt. So, ich judge, also ich möchte sie gar nicht judgen, das klingt jetzt so bei mir. Aber ich vergleiche einfach, wie sie mit anderen umgegangen ist in der ähnlichen Situation. Und vor allen Dingen, dass Bunny sagt, so von wegen so, ach, sie ist jetzt eine echte McDougal, das finde ich am aller krassesten, so dass das die Mutter ist,
das ist schon wack,
die
oder?
Das raushaut. Ja. So, wow.
Ich finde, also was ich auch meinte ist, also ich glaube genau das, worüber wir gesprochen haben, als wir über das ganze Affärending gesprochen haben. Nämlich, natürlich ist das nicht egal und das ist nicht nichts, aber das ist was, womit man sich anscheinend einfach mal auseinandersetzen muss. Was passiert denn da? Was ist dann der Grund dafür, dass du da das Gefühl hattest, ich will den Gärtner jetzt knutschen? Was ist der Grund dafür, dass du das gemacht hast? Ne? Und nicht einfach dieses, was Charlotte ja immer macht, also genau was du sagst, dieses Nein, das ist falsch, das darf nicht, schwarz-weiß, sondern mal da reinschauen, was passiert denn da und wie gehen wir jetzt damit um? So, und irgendwie mag ich, dass das in dem Fall das jetzt, also es ist natürlich das andere Extrem und natürlich auch ein bisschen, also überspitzt, dass die Mutter jetzt sagt, ja, jetzt bist du eine McDougal und anscheinend in der Familie hier geht man einfach fremd und das ist so, also irgendwie so eine andere Art von Umgang, aber mal ein Umgang, der nicht einfach sagt, das ist falsch und das darf nicht, weil es steckt ja was dahinter. So, und bei Charlotte haben wir jetzt genau mitgekriegt, was dahinter steckt.
Genau, ja. Das stimmt. Das finde ich auch herzlich erfrischend fast schon, weil ich das nicht erwartet hätte von so einer Familie, die nach außen immer so perfekt wirken will. Auf der anderen Seite scheint mir ja die ganze Familie auch ein sehr seltsames Verhältnis zum Thema Ehe zu haben. Wenn jeder einen Vertrag unterschreiben muss, der bis ins kleinste Detail ausgearbeitet ist und auch sehr viel mit Geld und dadurch auch mit Macht verknüpft ist. Und irgendwie, also ich finde es irgendwie, das zeigt irgendwie wieder, dass alles, was noch so perfekt irgendwie zu sein scheint, dann halt irgendwie es nicht ist.
Ja.
Ja.
Jetzt hat Sam erstmal 1000 Anrufe von Sam auf seiner, auf ihrem Anrufbeantworter. Und der sagt so, hi, ruf mich an, Sam, hier ist Sam, ich kann ohne dich nicht leben. Ja. Und das sind also, man hört immer so, piep, nächste Nachricht, ja, ich bin's wieder, Sam, ruf mich doch an. Und dann wieder, piep, Sam, ich kann ohne dich nicht leben. Und dann am Ende schreit der schon so richtig ins Telefon, so, Sam, hier ist Sam. Ja. Und ich finde das so komisch. Und Samantha ignoriert das halt, ne, also
Sie sieht wieder so traumhaft aus in ihrem roten Kleid mit dem Rotweinglas. Ja, ja, was soll sie auch machen? Eben. Ah. Kann sie nichts machen. Außer ignorieren. Ja.
Wir sind jetzt mit Miranda bei ihrem Date. Sie sind beim Essen. Also sie haben anscheinend wieder ein Date und sind zusammen essen. Und jetzt ist die Situation so, dass er total begeistert ist, also so sieht es jedenfalls aus, dass er total begeistert ist von ihr. Er klebt an ihren Lippen, er ist auf sie gerichtet. Miranda allerdings bekommt jetzt mit, dass die Augen aller Frauen auf ihren Mann gerichtet sind. Also so ist es jedenfalls in ihrem Kopf. Dass alle ihren Typen angucken, so und sowohl die Kellnerin. Und dass die Kellnerin auch nur auf ihn fixiert ist. Also sie fragt, wollt ihr noch was essen, wollt ihr noch was trinken? Und guckt aber dabei immer nur ihn an. Und auch wenn Miranda was bestellt, guckt die Kellnerin nur ganz kurz zu ihr und dann guckt sie wieder ihn an. Und die Situation führt irgendwie dazu, dass Miranda noch unsicherer wird und anfängt zu trinken, weil Trinken ihr anscheinend hilft, über diese Situation hinwegzukommen. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist auch etwas, das ich kenne.
Das stimmt.
Dass ich manchmal so nervös war vor ersten Dates oder so, dass ich einfach kurz noch irgendwas getrunken habe, was natürlich, es ist keine Lösung. Alkohol ist keine Lösung. Aber ist jetzt gut. Nein, aber ich kenne dieses Gefühl von, ich brauche kurz was, ja, um ein bisschen locker zu werden, um einfach aus dieser Anspannung rauszukommen. Das klingt jetzt richtig dumm. Ich könnte natürlich auch 10 Runden um den Block rennen, ist natürlich aber blöd vor so einem Date, weil dann muss ich wieder duschen und so. Keine Ahnung. aber ich kenne auch dieses Gefühl, vielleicht jetzt nicht, weil der andere optisch, also jeder Mensch ist schön, so dass jetzt jemand optisch so eine Granate war, aber trotzdem dieses Gefühl von, ich werde gar nicht wahrgenommen neben der anderen Person, weil die als wichtiger erachtet wird. Und das passiert mir schon manchmal mit Männern, dass mit mir gar nicht mehr gesprochen wird, sondern nur mit ihm, weil er vielleicht älter ist oder keine Ahnung was, aber dass ich manchmal auch sehr unhöflich fand, wo ich dachte so, Moment, also man kann mich auch fragen, was ich trinken möchte oder was ich essen möchte. Also gerade in Restaurantsituationen, dass ich gar nicht mehr wahrgenommen wurde, sondern nur mein Begleiter. So, und das fand ich immer, also ist vielleicht ein, zweimal passiert, aber ich fand das doof.
Ich habe aber das Gefühl, auch bei Miranda kommt noch dazu, dass sie, glaube ich, denkt, die anderen denken, was macht er mit ihr hier? Ja. Also, dass sie denkt, dass die anderen sagen so, er ist mit der da. Das ist, glaube ich, der Film, der bei ihr im Kopf ist.
Ja, total.
So. Und dann bestellt sie ja halt eben Drinks. Also ich glaube, Martinis trinkt sie ja und dann noch einen und noch einen. Und das hilft ihr halt, dass sie nicht mehr so, nervös davor ist und dann kommen sie halt zu Hause an und sie ist total besoffen und knutschen halt auch darum und im Flur und da von links nach rechts und er ist so lieb, er sagt so, hey, du bist ein bisschen betrunken, ist wirklich okay und sie ist so drüber, es ist irgendwie, es ist ein bisschen peinlich auch zuzugucken und ist so, schubst ihn auch so dann so an die Wand und sagt so, ich bin vielleicht, ich weiß gar nicht, was sie sagt, ich bin vielleicht nicht die Heißeste, aber ich bin gut im Bett und schubst ihn so durch den Türrahmen und ich denke mir so, boah, es ist so peinlich.
Ja, das ist einfach so unangenehm. Und das tut mir auch wieder so leid, weil ich denke, niemand sollte sich so fühlen müssen. Aber ich glaube, so manchmal hatte ich dieses Gefühl auch schon, dass ich denke, oh mein Gott, ich bin mit diesem Mann hier und dann gucken alle und mittlerweile denke ich aber manchmal so, ich bin mit diesem Mann hier. Also ich kann das ein bisschen, ich kann das ein bisschen umdrehen, so mittlerweile für mich und denke so, ich bin es. So, So. Und ja, aber also ich kenne aber auch dieses Gefühl, andersrum zu denken, oh Gott, alle denken, er ist mit ihr hier und was will er eigentlich von ihr? Und so, hä? Und dann, dass man sich dann so ganz, ganz, ganz klein mit Hut fühlt.
Ja. Ach, die arme Miranda.
Ja. Aber auch die arme Charlotte tatsächlich.
Genau, die arme Charlotte. Ich war gerade schon bei der nächsten Szene, weil Charlotte, es ist halt nachts und anscheinend ist Trey nicht ins Bett gekommen und sie sucht ihn dann und findet ihn halt auf dem Tennisplatz. Und er ist da eben nur in Hose, spielt ohne Oberteil, spielt Tennis, übt irgendwie Aufschläge, ist total
verschwitzt. Ohne Partner. Also,
ohne Partner und die geht halt hin und sie haben anscheinend nicht mehr darüber geredet, seit die Schwägerin gesagt hat, Charlotte hat den Gärtner geküsst und er sagt dann so, naja, ich erfülle halt deine Bedürfnisse nicht, dann muss ich wohl manchmal einfach in die andere Richtung schauen und so. Und Charlotte sagt halt so, ich will das nicht, ich will nicht, dass du in die andere Richtung schaust, ich will, dass du mich in den Arm nimmst und dafür sorgst, dass ich nicht den Gärtner küssen will. Und es ist natürlich auch wieder so ein bisschen so, du bist schuld, dass ich den Gärtner geküsst habe. Aber ich finde, auf der anderen Seite, es wird schon klar, was sie sagen will. Nämlich, sie will überhaupt nicht das Verlangen haben nach dem Gärtner. Sie will mit ihm eine glückliche Sexualität haben. Und er sagt dann aber so, er ist halt schon wieder komplett verschlossen. Ja. Und sagt nur so, naja, wir können das so machen. Dann leben wir getrennte Leben und so. Und Charlotte sagt halt so, ich glaube, wenn wir zurückkommen, sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen Abstand nehmen voneinander. Und ich denke mir so, ey, was ist das? Er hat es noch nicht mal versucht. Er redet nicht mit ihr darüber. Er redet nicht darüber, ob er jetzt Verständnis hat, ob er ist einfach nur eine beleidigte Leberwurst. Er ist natürlich verletzt, darf er auch sein, weil seine Frau hat ihn betrogen. Aber ich finde, er hat von Anfang an, seit diese Sache mit dem Sex ein Problem war, er war gar nicht in der Lage und gar nicht dafür da, mit ihr das irgendwie anzugehen. Er hat das einfach nur wegignoriert und sie allein gelassen. Und ja, jetzt ist es darin geendet, dass sie den Gärtner geknutscht hat in ihrer Not.
Ich finde, er ist so extrem. Also er sieht was passiert ist alles. Und anstatt, dass er jetzt mal letztendlich die Initiative ergreifen könnte, also ich finde das nicht gut, was sie gemacht hat, aber er sagt auch ja, als sie sagt, wir sollten uns räumlich trennen. Da sagt er Okidoki. Er mit seinem Okidoki, das würde ich ihm manchmal gerne um die Ohren pfeffern, weil ich mir denke, Okidoki, damit wird das Leben vielleicht leicht, aber gewonnen hast du damit nichts.
Also weil und das ist so, ich finde das so traurig einfach, weil sie ist ja wirklich, also ne, wie ihr schon sagt, sie hat ja trotzdem da fremd geknutscht und so und in Charlottes Werteskala ist das nur schon einfach eine harte Sache. Dass da überhaupt nicht drüber geredet wird, dass er überhaupt nicht wütend ist. Er hat keine Emotionen zu diesem Thema. Und er hat so aufgegeben, dass er einfach sagt, ja gut, dann muss ich jetzt die Augen zumachen. Anstatt vielleicht mal auf die Idee zu kommen, doch mal vielleicht was zu ändern, weil sie das ja gar nicht will. Sie liebt ihn ja. Und wie sie auch sagt, sie steht auf diesem Tennisplatz, sieht ihren perfekten Mann. Und er sieht ja in dem Moment ja wirklich sehr perfekt aus. Ich meine, der hat einen Körper wie nichts Gutes. Da ist auch wieder Schweiß im Spiel viel. Da wird viel drauf gesprüht worden sein, damit er ganz viel glänzt und toll aussieht und keine Ahnung was. Und mir tut es so leid, diese Situation, dieses auch so ein Gefühl von, ach, das macht man dann hier so. Also wenn es nicht läuft, dann machen wir halt mit dem Gärtner rum, macht hier jemand die Augen zu und dann führen wir jetzt so eine Art von Ehe. Und das ist so traurig.
Ja, ich mag das auch nicht. Die hätten einfach mal reden können. Und mich nervt das auch wirklich total. Und ich finde schon, also auf mich ist er wütend drüber gekommen, weil er ja auf die Bälle so reindrischt. Er schlägt ja so feste Aufschläge. Und in meinem Gefühl hat er das da abreagiert.
Ja, er mag.
Und ich bin aber genervt davon, so, du hast die Frau geheiratet und ihr habt da jetzt diese Sache und ja, du weißt doch, dass sie unglücklich damit ist. Und für dich ist es doch auch ein Problem. Wir wissen ja das doch, weil sonst wäre er doch offen, darüber zu reden. Und also er hat da ein richtiges Defizit, dass er sich nicht mit ihr darüber unterhalten kann.
Und das ist so schlimm. Also er mag ja wütend sein und frustriert. Ich glaube beides, weil ich finde auch in der Szene zur Cocktailstunde, dann guckt er richtig enttäuscht ja, und verkniffen zu ihr rüber. So, also er ist schon angefasst, aber er schafft es einfach nicht, das zu verbalisieren. Und dann frage ich mich, wem gegenüber will er sich denn öffnen, wenn er das noch nicht mal mit der Frau, die er heiratet, und man heiratet ja eigentlich nicht einfach so, eigentlich, also wem gegenüber will er sich denn dann öffnen, wenn er das bei ihr nicht schafft? Und ich sag nicht, dass alles auf ihn zu schieben ist. Sie hat nach ihren Standards großen Mist gebaut. Und trotzdem schafft er es immer noch nicht, die Bedürfnisse der beiden irgendwie zu sehen und nach vorne zu bringen.
Ja. Also ich finde das auch super frustrierend. Sie steht da, sie will da mit ihm reden, sie sagt, ne, irgendwie, es tut mir leid und so. Und ich will einfach, dass du mich in den Arm nimmst und dass, ne, dass wir das haben. Und er redet einfach nicht mit ihr darüber. Ja. Ich finde das so schlimm, wenn Männer nicht reden.
Ja, das ist das Schlimmste.
Und ihre Gefühle generell, auch nicht ausdrücken.
Generell, also Männer, ja, ich glaube, da passiert es öfter, aber auch generell, wenn man aufhört, miteinander zu reden. Weil dann ist einfach alles vorbei. Ja. Also wenn man nicht reden kann miteinander, dann ist wirklich alles, dann ist vorbei.
Ja.
So.
Aber vielleicht ist es auch irgendwie so ein Hinweis darauf, dass er, genauso wie Charlotte ja auch, die sind ja diesem Traum nachgejagt, ne? Den perfekten Menschen finden, aber perfekt im Sinne von, dass der in dieses Bild passt, dann diese Ehe und ne, das haben die ja nachgejagt.
Ja.
Und er ja auch und hat da diese perfekte Charlotte dafür gefunden. Und ich glaube auch, er liebt sie, das tut er schon. Aber eigentlich ging es ihm um das eine Ehe führen und nicht, das ist Charlotte und mit dir will ich das Leben jetzt teilen.
Nee, er hat eine Frau, die vielleicht toll in die Familie passt, die gut aussieht, die vielleicht auch ähnliche Werte vertritt. Punkt.
Die sich da genauso benehmen kann, wie man sich da benehmen muss.
Genau,
und so.
Die kann auch gut weiß tragen, wenn sie dann zum Tennis kommt oder so irgendwie. Ja, genau. Das so wirkt es auch und das finde ich trotzdem sehr schade und dass dieses Okidoki geht mir ja furchtbar auf den Sack. Also,
ja,
okidoki.
Total.
Wir sollten uns trennen.
Und jetzt haben die sich halt, also sie sagt ja auch, sie sagt auf Englisch, we should separate. Also da spricht sie quasi von Trennung,
im Deutschen
aber nicht
auch.
Im Sinne von Scheidung, sondern ne, wir trennen uns erstmal.
Ja, Trennung auf Zeit nennt sie es, glaube ich, auch. Ja, also wir sollten uns erstmal trennen.
Ja. Und finde ich auch gut, dass sie da jetzt, sie ist wieder am Ende mit ihrem Latein. Sie hat wirklich so gekämpft, sie war so offen, sie war so vulnerabel und sagt so, ich weiß nicht mehr, was jetzt als nächstes noch kommen soll.
Ja.
Und zieht so einen Schlussstrich erstmal, so einen vorläufigen.
Ja, ich
absolut
finde es
verständlich,
traurig,
aber auch.
Ja,
aber
absolut.
Verständlich. Also sie hat ja nun wirklich alle Register gezogen. So, und irgendwann hast du einfach nichts mehr. Und wenn der andere vor allen Dingen auch nicht mitzieht, dann bleibt dir auch nichts anderes übrig. Und dann ist es auch richtig. Also ganz ehrlich, dann finde ich es richtig, dann auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und zu sagen, nee, gut, dann trennen wir uns jetzt hier erstmal. Weil das, so hat es einfach gar keinen Sinn. Und das ist, finde ich, so richtig. Weil wie viele Menschen gibt es, die dann sagen würden, na gut, dann ist das jetzt die Situation. Also, und das finde ich so schade, weil ich immer denke, ey, das Leben ist so kurz und wir haben nicht so viel. So, und dann das dann mit so einer Situation zu verbringen, ist doch furchtbar. So, und dann ist es doch besser zu sagen, ganz ehrlich, dann machen wir jetzt hier vielleicht erstmal einen Cut.
Ja, das finde ich auch.
Ja.
Es ist trotzdem traurig.
Ja, aber traurige Szene, ne, da auf diesem Tennisplatz.
Ja, ich finde die wirklich traurig. Ganz, ganz schlimm.
Ja. Ja, jetzt ist der nächste Morgen. Miranda wacht auf, ist mega verkatert. Also sie kommt da richtig so zerstrubbelt und hat noch das halbe Make-up unter den Augen und kommt da raus in den Gang und ruft auch irgendwie nach ihm. Ich glaube, er heißt ja Detective Stevens.
Ja,
aber
sie ruft Detective Stevens.
Ja, wo ich auch dachte, die werden sich ja wohl jetzt duzen. Und ne, er ist aber nicht mehr da und sie findet aber einen Zettel, den er da gelassen hat im Flur mit der Nummer zu den anonymen Alkoholikern. Mm. Und das ist natürlich schon...
Das ist hart.
Schon hart. Ja.
Ja.
Also ich verstehe das aus seiner Sicht, dass er wird ja gemerkt haben, wie unsicher sie ist und dass sie da sich so abgeschossen hat. Das kann ich verstehen, wenn man da sagt, so ich hab da keinen Nerv zu, mich damit auseinanderzusetzen, was bei ihr abgeht, dass sie das macht. Aber ich habe das Gefühl für Miranda, das ist echt einer der Männer, wo es richtig schade ist, dass das jetzt quasi so endet.
Ja,
ja. Also, dass es nicht weil, weitergeht also, für die zwei.
Ja. Weil der war ja wirklich richtig into her. Also das hat man, und ich fand diese Restaurantszene so bezeichnend, weil er hat nur auf sie geschaut und wollte viel von ihr wissen und wollte einfach, hat ihr gerne zugehört, die haben gut miteinander gelacht und alles und so weiter. Ne, wir haben jetzt nicht so viel über ihn erfahren, so, wir waren jetzt nicht so ganz doll drin, aber das, was man gesehen hat, war ja sehr, sehr gut. Und dass sie sich neben ihm so klein fühlt und so nicht passend, das tut einem ja einfach nur leid und dann ist das so schade, dass das nicht weitergegangen ist, so, und dass sie das dann so mit Alkohol nur schaffen, so, natürlich ist es dann auch keine Lösung und ist dann natürlich einfach auch traurig.
Ja, und Sam Jones ist jetzt schon wieder bei Sam Jones und schreit da durch die Tür.
Boah, was würdet ihr machen in dieser Situation?
Polizei holen? Nee, keine Ahnung, tun als wäre ich nicht da.
Irgendwann würde ich die Polizei holen.
Geh weg oder ich rufe die Polizei.
Ja, genau, geh weg oder ich rufe die Polizei. Genau. So, das wäre die Drohung und wenn das nicht umgesetzt wird, dann würde ich die Polizei holen, weil das kannst du ja deinen Nachbarn und so auch nicht antun. Also mal ganz ehrlich.
Nee, oh Gott, wie peinlich, ey.
Ganz schlimm.
Ja, das war das. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu Carrie. Die will immer noch sich entschuldigen bei Natascha und hat jetzt einfach die Assistentin gefragt, wo sie Mittagessen
geht,
damit sie sie da kurz treffen kann. Und ne, geht dann dahin, setzt sich zu ihr und also Nataschas erste Reaktion auch so, ich schrei gleich, von wegen, was machst du hier? Und Carrie so, bitte nur ganz kurz, ich will nur eine Sache zu dir sagen. Und dann fragt sie, kann ich hier kurz einen Schluck trinken und nimmt Nataschas Wasser, trinkt da draus, weil sie so nervös ist.
Und die nimmt
ist.
Nicht einen Schluck, die trinkt das halbe Glas leer.
Da denke ich
mit einer
so,
Attitude.
Oh Gott.
Also das einzig,
die trinkt es halt.
Das einzig Gute an dieser Szene ist das Kleid. Damit würde ich ganz kurz einsteigen, weil sie hat dieses berühmte Newspaper-Kleid an. Das ich schon sehr, sehr lange immer mal wieder versuche, irgendwo zu shoppen. Aber,
das kostet doch irgendwie $30,000.
Ja, aber es gibt ja so ein paar Dupes davon, weißt du? Und dann dachte ich manchmal so, ich finde es schon ein bisschen cool.
Okay.
Und das ist einzig Gute an der Szene, ist das Kleid, weil das ist wirklich iconic. Ich glaube, das kennt jeder. Und es ist einfach cool.
Ich finde, die Szene hat noch was Gutes.
Ja,
Szene hat noch was Gutes,
die Locken?
Weil Carrie sagt dann ja, ja, die sind auch schön, die meine ich aber gar nicht, sondern Carrie kann ja jetzt endlich ihre Entschuldigung sagen. Sie sagt jetzt, ja, ich habe von der Ehe gehört. Und ich meine, was sie dann sagt, das verstehe ich. Ne? Sie sagt dann halt, ich wollte das nie, ich würde es am liebsten ungeschehen machen. Und sie entschuldigt sich wirklich von ganzem Herzen. Dass sie das so empfindet und so sagt, ne, habe ich nichts gegen. Und dann sagt aber Natascha, ja, mir tut's auch leid. Mir tut leid, dass er nach Paris kam, dass er sich in mich verliebt hat, dass sie geheiratet haben, dass sie ignoriert hat, dass sie betrügt wurde, dass sie die Treppe runtergefallen ist, dass sie ihren Zahn gebrochen hat. Dass Carrie jetzt hier sitzt und sogar nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihr Mittagessen versaut hat. Und da denke ich mir nur so, Slow Clap, das ist so eine geile Ansprache von Natascha.
Absolut.
Ich finde das so geil. Und das Ding ist jetzt halt, ich finde, das merkt man hier total besonders. Also ich verstehe Carries Wunsch, sich entschuldigen zu wollen, weil es ihr ja wirklich leid tut. Aber die Szene zeigt, dass wenn du dich entschuldigst, machen das ganz viele Leute eigentlich nur für sich, damit sie selber dieses Gefühl loswerden. Weil Natascha hat da gar nichts von, weil die haben keine Beziehung. Die haben nichts. Und ihr hilft es nicht, dass es Carrie leid tut. So, ich finde, es gibt Beziehungen, andere Situationen, wo eine Entschuldigung sehr wichtig ist, wo das nötig ist und wo das angebracht ist. Aber in dieser merkt man, finde ich, dass es nur für Carries Gefühl ist. Und ich glaube, das ist oft so, wenn einen so Sachen so verfolgen, wenn man was falsch gemacht hat und wenn man so nicht drüber hinwegkommt oder wenn man sein Verhalten bereut oder so. Und dann, dass man merkt, das hat mit den anderen nichts zu tun und das ändert nichts, wenn ich mich hier entschuldige. Das Einzige, was sie eigentlich machen kann, ist nur, sowas nie wieder zu tun. So.
Ja, schon.
Jein. Ja, also natürlich, weil sie weiß jetzt,
wenn sie
sich damit
fühlt. Ja, wenn sie sich nicht wieder so fühlen
will, ne? Ja, genau, also, ne, wenn sie sich nicht wieder so fühlen will und so. Und ich bin einfach kein Fan von nie wieder, weil das, ich weiß nicht, was passiert. So, und dann.
Ja,
aber
ich meine, wenn sie das verhindern will, dass sie sich nochmal so fühlt, dann, Entschuldigung hilft halt nicht.
Das, was sie von Natascha ja am allerliebsten hätte, wäre ja so eine Absolution. Also das ist ja das, was du quasi dir bei der Beichte holen kannst, ist, wenn du dich entschuldigst und dann jemand sagt, ja, okay, dann sei es jetzt vergeben und vergessen. Und das ist ja das, was sie braucht. jemand, der ihr sagt,
ja,
okay, es ist passiert, aber so ist es jetzt. Gut, danke und tschüss. Ja. Aber, und das finde ich so gut, dass Natascha das nicht macht, sondern dass sie das genauso macht, wie du gerade gesagt hast. Sie zählt das alles auf, dass sie das alles bedauert und so weiter. Und weil Carrie ja auch erst gesagt hat, sie bedauert das. Und dann, dass sie das alles so aufzählt und dass man mal richtig kapiert, nee, wenn du Scheiße machst, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Und dann musst auch nur du mitleben. Und da kannst du meinetwegen einen Brief schreiben und den ins Wasser werfen, wenn es dir dann damit besser geht oder. Aber du, da kommt niemand und sagt, okay, jetzt ist okay.
Ist passiert. Ja. Blöd.
Ist passiert.
Du musst dich nicht mehr schlecht fühlen.
Du, jetzt ist vorbei. Jetzt kannst du damit aufhören, dich schlecht zu fühlen, sondern das musst du mit dir selber ausmachen. So, und das,
ja.
Und das finde ich dann manchmal so gemein, auch das auf andere Leute zu schieben und auch immer dieses, nee, ich muss das jetzt sagen und ich muss das jetzt beichten. Und ich denke, nein, das musst du nicht. Weil die Frage, die du stellen musst, ist es für dich oder für die andere Person? Also hat die andere Person jetzt einen Mehrwert, dann tu es. Aber so, wenn die das nicht hat, dann machst du das nur für dich und dann ist es egoistisch. Und dann musst du auch damit alleine klarkommen.
Das merkt man auch.
Und ich finde, Natascha verhält sich in dieser Szene wirklich sehr, sehr lieb. Ich hätte, glaube ich, überhaupt gar nicht die Lust gehabt, sie da überhaupt sprechen zu lassen. Also Natascha sitzt da in Frieden in ihrer Mittagspause, ist ja verabredet sogar noch. Ihre Verabredung kommt ja gleich noch. Ja. Und hat ganz andere Gedanken. Und dann setzt sich diese Frau, auf die sie gar keinen Bock hat, einfach dazu, trinkt ihr Wasser leer und sagt Dinge, die sie gar nicht interessiert. Das ist, ich finde das so.
Und noch viel schlimmer finde ich eigentlich.
Und es hilft ihr halt nichts.
Nee, es hilft niemand. Aber noch viel schlimmer finde ich eigentlich, was dann danach passiert aus der Off-Stimme,
oh, danke,
dass Carrie dann
danke,
sagt.
Danke, Karin. Ich finde es ganz schlimm.
Dass Carrie sagt so, naja, und das hat ja auch Konsequenzen. So, ne? Denn Natascha ist ja jetzt auch wieder auf dem Single-Markt, als hätten es die Frauen in New York nicht schon schlimm genug.
Ich finde das so schlimm. Wie kann sie sowas sagen? Ich finde das so schlimm.
Und ich dachte wieder so, what the fuck?
What the fuck?
So, du versaust dieser Frau hier gerade ihr Mittagessen, tust Dinge, die dich überhaupt gar nichts angehen. Und jetzt beschwerst du dich auch noch darüber, dass auch Natascha wieder mit auf dem Single-Markt ist und es dir dadurch schwerer gemacht wird.
Schwerer fällt.
Ach, ich checke gerade, wie ihr das meint. So habe ich das gar nicht verstanden.
Wie hast du das denn
ich
verstanden?
Ich habe das eher so verstanden, dass die arme Natascha
wegen ihr jetzt wieder Single ist.
So verstehe ich das.
Auf gar keinen Fall hat Carrie Mitleid mit Natascha.
Frauen.
Nein. Ich verstehe das
nein,
so, dass
nein,
sie
nein,
Mitleid
nein, nein,
hat.
Nein, nein, nein.
Sie sagt doch, als hätten Frauen es in New York nicht schon schwer genug. Und jetzt ist auch noch Natascha wieder auf dem Single-Markt. Die Perfektion. Die
und hat es jetzt auch schwer. So habe ich das
nein,
verstanden.
Nein, nein, nein. Die anderen Frauen auf dem Single-Markt haben es jetzt
nicht,
noch schwerer.
Nein, also ich habe es ja so verstanden. Ich glaube, man kann das so und so verstehen. Also ich glaube, da bin ich nicht die einzige Person auf der ganzen Welt.
So.
Stimmt
jetzt
darüber
möchte ich
ab.
Genau.
So Abstimmung. Ich habe es überhaupt nicht
so gesehen von wegen, wir Frauen auf dem Single-Markt, es ist hart und jetzt ist Natascha selber auch wieder ein Teil davon. Ne? Es ist scheiße genug und ich bin jetzt quasi schuld, dass sie auch wieder
auf
dem Single-Markt sein
muss. Aber dann hätte sie es anders formuliert.
Muss.
Sie sagt ja, jetzt ist Natascha wieder auf dem Single-Markt und dann sagt sie ja, als hätten wir Frauen es nicht schon schlimm genug, weil danach wäre die logische Schlussfolgerung und jetzt kommt auch noch Punkt.
So. Ja, aber sie sagt ja nicht wir Frauen, sondern als hätten es Frauen nicht schon schwer genug.
Ja, genau. Als hätten es Frauen nicht schon schwer genug.
Ja, aber
und jetzt
so habe ich das nicht verstanden.
Natascha.
So als ob sie, das macht doch gar keinen Sinn. Sie hat ja die ganze Zeit Mitgefühl und es tut ihr leid. Und dann auf einmal soll sie aber sie eigentlich sauer auf sie sein. So sehe ich, so habe
aber
ich das nicht
genau
gesehen.
So
aber
ich habe verstanden.
Ja. Ich habe es genau so auch so lustig verstanden. Aber deswegen, ich finde das jetzt spannend. Ich finde das spannend. Ich möchte mir gar kein Urteil erlauben, wer jetzt richtig oder falsch ist.
Ich finde das auch spannend.
Sondern
genau.
Ich möchte lieber
nein,
wissen,
geht
was,
genau. gar nicht drum.
Was andere
Abstimmung
da jetzt sehen.
Unter dieser Abstimmung. Folge wird es eine Abstimmung geben. Und was ich aber auch noch erwähnen wollte, weil Carrie gibt sich ja wirklich ganz alleine die Schuld dafür, dass diese Ehe kaputt gegangen ist. Und das finde ich aber auch nicht korrekt.
Genau.
So, es ist nicht einfach nur alleine Carrie schuld. Es ist schon klar, wenn sie das nicht gemacht hätte. Und auf der anderen Seite ist die Frage so, wie viel Chance hatte sie, ihn da im Aufzug abzuweisen? Aber egal,
es
wir lassen
ja nicht
diesen
nur um
Aufzug
den
hinter
Aufzug.
Uns.
Es geht um die ganzen Treffen im Hotel, die
ich
auch nichts mit Schönheit zu tun hatten nachher.
Die Frage ist ja, also, dass sie jetzt ganz alleine das Gewicht
das
fühlt,
sie
ihre Handlungen ganz alleine sind schuld. Nein, Big hat immer noch seine schon noch bevor das anfing, wollte Big schon raus aus dieser Ehe, aber es war ihm zu teuer so. Also den Schuh muss ich Carrie auch nicht anziehen, aber ich finde, das zeigt halt, dass sie wirklich, wie viel Mitgefühl sie da hat und dass ihr das leid tut.
Na, Mitgefühl. Ja. Ich würde kurz mal noch sagen, ob es wirklich Mitgefühl ist oder ob sie sich halt einfach schlecht fühlt.
Genau, ich glaube eher, dass es Letzteres ist. Sie hat kein Mitgefühl. Sie fühlt sich schlecht und weiß, eine Ehe ist kaputt. Sie hat da irgendwie ein bisschen mitgemischt, projiziert das alles auf sich, was sie nicht muss, finde ich. Aber
ich glaube, ihr tut das leid, dass die Ehe vorbei ist, dass Natascha verletzt ist, dass sie heute
die Ehe
verletzt
vorbei
wurden.
Das tut
ihr
leid. Aber ich glaube, Mitgefühl hat sie nicht. Mm-mm.
Aber ohne Mitgefühl wäre ihr doch egal, wie es Natascha geht.
Ja, vielleicht,
sie
sieht ja einfach auch so viele Zeichen. Sie fällt hin, kriegt kein Taxi. Ich glaube, sie versucht da auch sich so ein bisschen wieder
reinzuwaschen.
Was ist denn
das jetzt hier schon wieder?
Also ich will kein Bashing machen, aber ich glaube, es geht jetzt nicht darum, es geht jetzt nicht darum, dass sie denkt, ach, die arme Natascha, sondern sie ist sich ihre Schuld wird ihr immer bewusster gemacht.
Genau.
So, also diese Schuld, die sie auf sich hält, die natürlich mit Natascha zu tun hat, mit dem Ende der Ehe. Aber es geht jetzt, glaube ich, nicht darum, dass sie die ganze Zeit denkt, ach, arme Natascha.
Genau.
Nein, aber das ist ja Teil davon, dass Natascha dadurch verletzt wurde und ihre Ehe im Eimer ist.
Ja. Teil
von dem Ganzen. Ja. So. Und ich glaube, das, ja. Ja, auf jeden Fall einmal zum Zeitungskleid. Ich fand das früher so weird. Also damals beim Gucken dachte ich so, was hat sie denn da an? Und das inzwischen, klar, ist das ja so ein ikonisches Bild geworden. Ich weiß noch, früher konnte ich da gar nichts mit anfangen. Aber und dann sagt sie ja als letzten Satz, und irgendwo da draußen ist Big jetzt wieder Single, wo ich schon wieder denke, nein, Carrie.
Don't do it. Please don't do it.
Oh. Ja.
Ach, nein, don't do it. Tja.
Tja. Das war die vorletzte Folge dieser Staffel.
Ich bin gespannt.
Das war jetzt schon der kleine Hinweis aufs Finale.
Ja.
Das dann nächste Woche kommt. Genau. Und das ist dann die letzte Folge der dritten Staffel. Und zwar heißt die Gute Nachbarschaft. Beziehungsweise auf Englisch Cock-a-doodle-doo.
Ist wieder fast das Gleiche.
Wer kennt es nicht?
Ja, die Kennerinnen, die wissen jetzt natürlich schon, was kommt.
Oh ja, ich weiß es.
Ja.
Geil. Ja.
Ich auch.
Was denn?
Ja, okay,
das
also die Umfrage kommt.
Ja.
Oh Mann.
Die müssen wir unbedingt reinstellen. Wie meint Carrie die Aussage? Arme Natascha oder arme Carrie?
Bin sehr gespannt, was kommt.
Ja.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall war es schön mit euch.
Auf jeden Fall.
Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Schreibt uns gern und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss.
Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Judith Rauwald.